Ja, ist sehr gut. Ralf, Entschuldigung, Herr Hasenhüttl. Ja, Herr Hasenhüttl, es war aber auch jetzt wirklich das erste Mal seit nein, das ist verdammt lang her, dass Wolfsburg Spaß gemacht hat. Jetzt hören Sie doch, bleiben Sie doch bitte realistisch, Herr Hasenhüttl. Wird aufgelegt. Herzlich willkommen zur Bundesliga. Schön, dass ihr da seid. Die Show, die euren Montagnachmittag zu einem verdienten Vergnügen macht. Wer mag das nicht, nach harter Maluche nach Hause kommen, sich mit einem heißen Kakao auf das Sofa flezen und schön erstmal die frische Folge Bundesliga genießen. Heute für alle Podcast-Hörenden mit Nico, mit Eddie, mit Tobi und mit mir, also volle Kapelle. Alle sind da und wir freuen uns über einen sehr bunten Spieltag. Ich habe es gerade schon erwähnt im Kult-Opener Wolfsburg. Was ist da passiert, müssen wir auf jeden Fall ausführlich drüber reden. Wolfsburg 4-3 bietet da ein Fußballspektakel. Was ist da los? Ist VfL Wolfsburg, ist der Riese erwacht? Ist das Zeitalter der Wölfe gekommen, auf das wir gewartet haben? Wir werden all das heute diskutieren. Bevor wir das machen,
Alter der Wölfe,
um direkt einmal eurem Impuls nachzugehen, euch zu fragen, was sehe ich denn da? Was hat Tobi denn da an? Tobias, was trägst du heute? Ist es Prada? Ist es Versace?
Einen Pulli, der als Ugly Christmas Sweater verschrien ist.
Ja.
Ich finde, es ist ein sehr beautiful Christmas Sweater. Also es ist ein Pullover von Rocket Beans.
Ja.
Zwei Bienen, Bohnen obendrauf. Bienen, sage ich schon.
Ja.
Bohnen obendrauf.
Der ist schon, also ich möchte jetzt nicht verkaufsschädigend sein, aber der ist schon ugly.
Aber das ist ja eine Verkaufskategorie.
Das ist ja ein Ugly Christmas Sweater.
Ja, ist mir klar. Aber
Flucht nach vorne.
Aber muss ein Ugly nicht auch so ein trotzdem... Also muss der ugly sein oder?
So, du meinst, style, er ist nicht stylisch ugly.
Ist der cool ugly oder ugly?
Was würdest du? Ich finde den stylisch ugly, ehrlich gesagt. Ich so, diese Ärmel und so, das ist super geil.
Ja, aber ich frage mich aber vielleicht, wenn er ugly ist, ist es dann nicht anti und vielleicht sogar noch mehr auch ein Verkaufsargument und Kaufsargument, weil das ist ja quasi so gegen das System.
Man kann auf jeden Fall seine Liebe zu Weihnachten zeigen, man kann seine Liebe zu dem Brunnen zeigen und man kann die Glocken läuten lassen mit diesem schönen Pullover, den es jetzt im RBTV-Shop gibt.
Daumen hoch jetzt. Daumen hoch. Endlich mal frischer Wind in der Modeszene. Apropos frischer Wind und VfL Wolfsburg. War da nicht was? Ja, richtig. Herzlich willkommen zurück beim Fußball. Wir sprechen jetzt über das sensationelle 7-Tore-Spektakel des VfL Wolfsburgs gegen eine derzeit sehr gut in Form befindliche Mainzer Mannschaft. Da ging es ja hin und her. Und der eben besagte Wind drehte dann mit 2 Last-Minute-Toren dann diese Partie. Lass uns da jetzt mal zu Beginn sprechen. Wir wissen nicht, ob wir jemals wieder in die Situation kommen, überhaupt dem VfL Wolfsburg diese Bühne hier zu geben, als erste Mannschaft besprochen zu werden. Daher lass uns da mal direkt reinstarten. Wie habt ihr dieses Spiel genossen?
Gibt es das in der Statistik überhaupt? Ich weiß nicht, du weißt das bestimmt, Tobi. Wie, dass eine Mannschaft dreimal in Führung geht und dann noch verliert?
Das hatten wir ja gerade erst mit nicht Werder Bremen, sondern Leipzig gegen Hoffenheim. War doch erst vor 2 Wochen so.
Ja, okay.
War aber relativ selten, dass es das passiert ist, genau. Aber das gab es ja gerade mal wieder. Und jetzt war es halt mit Mainz der Fall. Es war ein ganz verrücktes Spiel, weil ich bis zum Schluss nicht so richtig glauben wollte, dass Wolfsburg dieses Spiel gewinnt. Also weil Mainz in diesem Spiel richtig, richtig gut war. Also
gewinnt
Mainz,
aber mit WIND geschrieben.
Gewinnt mit WIND geschrieben. Mainz war richtig, richtig stark. Gut. Mainz hat die erste Halbzeit komplett dominiert und waren im Pressing vorne drauf, haben Wolfsburg zu langen Bällen gezwungen, die dann größtenteils nichts gegangen sind, weil sie eben mit Tomasch und Amura 2,70 Männer vorne drin hatten. Und Mainz hat das wirklich gut gemacht, auch richtig schöne Angriffe. Und dann aber Doppeltor Nebel. Und dann, als sich der Nebel gelichtet hat, kam der Wind.
Wow, vom Fußball zum
Wetterbericht. Alter Schwede,
das ist aufhören damit, bitte.
Poetry Slam hier.
Ja.
Nee, also ist mir so ein bisschen noch unerklärlich, wie Mainz das Ding wegwerfen konnte. Weil
kannst du dir erklären.
Ja?
Ich habe mit sehr schlechtem Verteidigungsverhalten.
Ja. Ja, das waren halt auch alles 3 Tore, die eigentlich nicht Tore waren. Ja. So.
Also es war, es ist ein bisschen unverständlich, warum die Tore dann am Ende so gefallen sind, wie sie gefallen sind, weil, wie du es gerade gesagt hast, Mainz war wirklich viel stärker und haben selber einfach Wolfsburg ins Spiel geholt, indem sie irgendwie auf merkwürdige Art und Weise das Verteidigen teilweise eingestellt haben. Also es war, die waren dann wie so Slalomstangen, die einfach nur geguckt haben und dann das letzte Tor gucken sich, ich glaube, Bell und Hansche Olsen?
Hansche Olsen, der früh kommen musste, ja.
Mit, nach diesem Motto, ich habe ihn sicher, nimm du ihn. Ne? Also die stehen beide da, der Ball ist genau zwischen beiden und jeder denkt, der andere nimmt ihn und dann kommt Wind dazwischen und knallt ihn rein und das ist einfach so unnötig, einfach so eine Wenn einer von beiden den einfach weggeballert hätte, wäre zumindest der Punkt wahrscheinlich gesichert gewesen, weil das war ja schon in der Nachspielzeit, glaube ich. Also auch wenn man so sich die Gesichter anguckt von den Mainzer Spielern nach der Partie, die konnten es selber gar nicht so richtig fassen, dass sie das noch verloren haben. Weil die hätten es gewinnen müssen und sie haben es verloren in den letzten 10 Minuten. Da ist es vielleicht auch noch so ein bisschen Lehrgeld, das sie dann zahlen müssen, dass sie dann, weil ja nach vorne hin war alles gut, nach hinten hin, glaube ich, es fing schon an mit der Verletzung von Da Costa nach, weiß ich nicht, 30 Sekunden.
Mhm. Schnellste Auswechslung der Saison auf jeden Fall.
Mhm. Ohne, ich glaube, ohne Fremdeinwirkung hat er sie irgendwie in der Leiste verletzt. Und ja, keine Ahnung, es ist ein bisschen komisch. Und man muss sagen, ich bin ein bisschen Fan hier von diesem Amura. Der ist schon, also wie der da teilweise an der Außenlinie vorbei rennt an allen und dann noch mit Zug zum Tor und so weiter, das war schon auch, natürlich auch, haben sie schon auch so einen richtig geilen Spieler in ihren Reihen, aber ja.
Mhm. Wolfsburg, man glaubt es kaum, haben jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen. Davor hatten sie noch einen Unentschieden gegen Augsburg und dann auch der Sieg gegen Dortmund noch davor. Also die sind gerade richtig gut in Fahrt. Und was zu Beginn aussah wie die Fortsetzung einer ungeheuerlichen Serie an schlechten Auftritten und langweiligen Spielen, hat sich jetzt verändert in eine Mannschaft, wo man auf einmal aufmerkt und denkt so, wow, wo kann es denn für die hingehen? Weil das Wolfsburg einen Kader hat, der zu mehr in der Lage ist als das, was sie in den letzten Jahren abgeliefert haben, ist ja jedem klar gewesen. Und jetzt scheint sich zumindest mal für den Moment, wer weiß, ob die Konstanz dann überhaupt Bestand hat oder nicht, scheint es für den Moment so zu sein, dass Wolfsburg erwacht ist tatsächlich, dass aus dieser Mannschaft mal von Hasenhüttl das Potenzial rausgekitzelt ist, was in ihr vorhanden sein sollte. Und dann machen sie auch Spaß. Das müssen sie auch.
Ja, das müssen sie auch. Das
ist ihr Auftrag.
Also ich weiß nicht, ich würde es jetzt auch dann in dem Sinne schon ein bisschen unterteilen wollen, weil es gibt Spieler, die machen Spaß. Amura macht sehr viel Spaß. Thiago Thomas hat jetzt ja auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber dann hast du auch wieder dieses Spiel, wo sie dann lange Zeit mit Fünferkette spielen, das Mittelfeld komplett abgemeldet ist und sie halt auch dann richtig Probleme haben, aus dem Spiel heraus was zu machen. Also wirklich, Mainz hat mit sehr einfachen Mitteln es geschafft, die zu langen Bällen zu verleiten, haben dann die langen Bälle gewonnen. Also es war nicht so, dass Wolfsburg da die Sterne vom Himmel gespielt hat. Wenn ich mir die Expected Goals-Daten angucke, dann gibt es aktuell in der Liga keine Mannschaft, die so hart überperformt wie Wolfsburg. Wolfsburg hat 10 Tore mehr geschossen, als sie nach Expected Goals hätten schießen dürfen in dieser Saison. Und auch dieses Spiel verlierst du eigentlich normalerweise, wenn halt Mainz nicht dann am Ende diese Geschenke gibt und auch halt dieses Amura-Dribbling da zum 2:2 war es zwischenzeitlich. Mhm. Auch da kann mal ein Mainzer durchaus den Körper reinstellen und einfach den Innenweg zumachen. Also dementsprechend hat der Gegner damit gespielt und ich würde auch sagen, Wolfsburg, ich bin da noch nicht überzeugt. Ich bin noch nicht überzeugt, auch wenn die einzelnen Spieler haben im Kader, die richtig geil sind. Amura ist halt auch wieder so ein Typ aus der belgischen Liga, der einfach kommt und die Bundesliga sofort dieses Bundesliga-Level erreicht. Das ist ein bisschen wie Boniface letztes Jahr. Der ist schon ein krasser.
Was sagt das über die Bundesliga aus?
Was sagt das über die Bundesliga? Was sagt das über die belgische Liga vielleicht aus?
Beide, ne?
Ja.
Mhm. Ja. Denke ich auch. Ich bin auch noch nicht überzeugt. Ich freue mich einfach nur, weil ich bin ja immer so sauer mit Wolfsburg, weil ich eben der Meinung bin, wenn ein Verein die personifizierte Langeweile ist und es tut mir wirklich leid, das zu sagen, es gibt noch andere Kandidaten in der Liga, weshalb ist das so ein bisschen aufweicht, aber es ist ja schon so. Brauchen wir nicht drüber reden, es ist ein bisschen langweilig, altes Stadion wird nicht voll und so weiter. Und dass sie dann wenigstens auf dem Feld für Spektakel sorgen, ist für mich wirklich dann die Mindestvoraussetzung dafür, dass man diesen Verein in der Bundesliga auch sich dann angucken kann. Und die sollen da ruhig weitermachen. Das ist mir ja auch egal, dass die hinten Fehler machen. Das ist ja wunderbar. Und so ein 4:3, so in diese.
Bitte. Das ist ein Wolfsburger Ergebnis, das du machst.
Ja, das ist so. Dann denke ich mir, okay, da gucke ich mir auch als Neutraler gerne Wolfsburg-Spiele mal an, wenn ich das Gefühl habe, da passiert was. Aber wenn das ein langweiliges 0-0 mit Fünferkette ist oder so, in Kombination mit allen anderen Attributen, die Wolfsburg auf sich vereint, dann ist das halt einfach nicht schön. Und so kann man sich das angucken.
Das ist halt auch faszinierend, weil eigentlich alle, also das letzte Tor, dann das ist mal Flanke, Kopfball, Tor, alle anderen Tore davor sind auch Zufälle.
Ja, sind sie auch.
Also ich meine, wenn das erste, glaube ich, 2-mal abgefällt, bevor er den reinmacht, 2-mal irgendwie, eigentlich geht in die andere Richtung. So, vielleicht führt das aber wiederum dazu, dass, und das ist die kleine Anekdote nur nehmen, dass dann auch wieder Zuschauer ins Stadion kommen, ne? Weil jetzt, ich meine, nachdem sie schon im Pokal brilliert haben und da, wie viele Zuschauer hatten sie da?
4.
Nee, war offiziell 13, inoffiziell 6.
Ja, da sollen 14.000 sollen es gewesen sein, aber es war wahre
Zuschauerzahl 6, ne? Ja.
Alles außer der Wolfsburger Fanblock, also der Ultrablock, muss man ja gestehen, haben sie auch da Fans hinterm Tor, der ist dann voll gewesen, aber alles andere am Stadion war nicht voll. Also dass da angeblich das Stadion halb voll gewesen sein soll gegen Hoffenheim.
Und gegen Mainz jetzt auch wieder, ne? Oberrang im Prinzip leer und so. Ich glaube, es ist für den Fußballstandort Wolfsburg auch wichtig, dass da jetzt Tore fallen, damit wieder die Fans kommen.
Meint ihr, die haben auch die Wirtschaftsnachrichten gelesen, haben mitbekommen, hier VW kürzt hier alles und mein ganzes Spiel unsere eigene Arbeit.
Meinst du, gar nicht so, also ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Leute sagen, wenn hier irgendwie Volkswagen die Leute entlässt und so und ich sitze dann jetzt hier im Stadion und feiere da, also kann wahrscheinlich jetzt nicht alle, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Leute da das so denken. Aber ich fand vor allen Dingen auch, ich glaube, irgendeiner der Kommentatoren dann beim Pokal auch gemeint, so ja, aber muss man auch ein bisschen Nachsicht haben, ist irgendwie unter der Woche abends und irgendwie so. Also ich finde es nicht okay, ehrlich gesagt, wenn dann so von öffentlich-rechtlichen Kommentatoren das so, also man kann es doch ruhig auch mal kritisieren dann, oder? Also, dass das so gerechtfertigt wird, dass dann solche Vereine, die einfach nicht über diese Fanbase verfügen, und das wird ja auch seit Jahren von Traditionsvereinen, diese Diskussion hatten wir ja schon oft mit 50 plus 1 und so weiter. Ich finde, das kann man dann schon mal erwähnen. Das ist halt eine der Downsides, die du dann hast, wenn du so Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen Vereine zulässt und das irgendwie durchboxt an der 50 plus 1 Regel vorbei. Das ist dann eben auch ein Teil der Realität. Und da muss man schon auch aufpassen, weil wenn wir jetzt auch über den Pokal, wenn wir da gucken und du hast am Ende irgendwie, weiß gar nicht, wer da jetzt noch alles drin ist, Leipzig gegen Wolfsburg im Pokalfinale, das ist natürlich nicht Bayern-Dortmund. So, und weiß ich nicht. Ja, die zweite Liga, reden wir auch oft drüber, wie geil die ist. Das liegt daran, dass da weniger Plastikvereine sind, meiner Meinung nach. Also ich finde, das kann man als Kommentator schon erwarten, dass man das einordnet und sagt, woher kommt das? Und es liegt nicht daran, dass es um 18 Uhr am Mittwoch oder Dienstagabend ist, weil andere Vereine haben ja auch Mittwochabend.
Ja, na klar. Also das ist ja eine Fanbase, die entsteht ja nicht über Nacht.
Ja.
Sondern das ist ja bei den meisten Vereinen über Jahrzehnte und länger aufgebaut. Und das kann man ja nicht einfach so per Knopfdruck aktivieren. Und klar, das wissen wir ja auch. Wolfsburg ist halt auch, ich finde ja fast, in Hoffenheim hast du ja gefühlt häufiger mal ein volles Stadion als jetzt in Wolfsburg. Obwohl Wolfsburg der sehr viel größere Standort ist und der Verein Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht von vorgestern, der ist ja auch schon ein bisschen älter.
Da würde ich dir widersprechen wollen, weil Wolfsburg ist halt wirklich ein kleiner Standort. Das ist ja nur das VW-Werk, was da irgendwo in der Pampa steht, wo du auch überhaupt nicht hinkommst.
Also Wolfsburg, die Stadt Wolfsburg?
Wolfsburg hat doch 300, 200.000
Euro. Ja, genau, 200, 300. Das muss man
nicht. Ja, wie viel hat Hoffenheim?
Hoffenheim hat das wird ja immer.
Mannheim.
Kraichgau, Mannheim.
Mannheim ist Waldhof.
Ja, aber die haben ja ein Einzugsgebiet mit 1 Million Leute, die da einfach drumherum wohnen, in einem Einzugsgebiet von 50 Kilometern und das Stadion steht direkt an der Autobahn. Also das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Die haben halt einfach ein Einzugsgebiet. Deswegen, ich bin auch immer kein Fan von diesen Zuschauerzahlen, weil der Vorteil, den diese Vereine haben, ist ja unfairerweise, dass sie die 50-plus-1-Regel umgehen dürfen. Und wenn jetzt in Wolfsburg plötzlich 80.000 im Stadion wären, wäre dieser Vorteil immer noch unfair so. Und Leipzig zum Beispiel hat ja auch mittlerweile eine relativ gute Fanbase, weil sie einfach eine 500.000-Mann-Stadt neben sich hat. Und Heidenheim zum Beispiel wird nie eine große Fanbase haben, weil da auch wieder nichts ist in der Nähe. Einfach,
aber ich würde widersprechen, dass Leipzig eine gute Fanbase hat.
Ja, aber die kriegen ihre Spiele in einem größeren Stadion, die Topspiele kriegen sie voll. Und auch wenn das Stadion halt halb voll ist in Leipzig, sind da immer noch 20.000 drin, was mehr ist als jetzt an einem Wochenende in Wolfsburg. So.
Ja, ist auch ein anderer Standort natürlich.
Ein anderer Standort, Leipzig, deswegen muss man immer beziehen, was für ein Standort ist das eigentlich. So.
Also Leipzig hat natürlich, es ist ein absoluter Traditionsstandort, was Fußball angeht. Die haben aber natürlich, haben die da andere Vereine auch noch in Konkurrenz, was ich, Lok Leipzig oder so. Die Identifikation mit so einem Konstrukt wie Rasenballsport musst du ja auch erstmal in der Bevölkerung irgendwie herstellen. Vielleicht kommen dann viele auch so aus Eventgründen, weil es halt Spitzenfußball zu sehen gibt. Das ist ja natürlich auch ein Argument.
Ich wollte nur sagen, selbst wenn das Leipziger Stadion jede Woche ausverkauft wäre mit 80.000, wäre es halt immer noch ein unfairer Vorteil. Und sie natürlich wären vielleicht kein besserer Verein.
Aber dann bringen sie zumindest irgendwas mit.
Ja.
Und ich glaube, dass dieser,
das ist ja das Ding,
dieser 50 plus 1, also dadurch, dass diese Vereine in den Exklusivgenuss so einer Sonderregelung kommen, das ist ja insofern auch noch mal ein Vorteil, weil wenn du das öffnen würdest für alle Vereine, dann würden die Investoren ja vermutlich sich erstmal um die Vereine bemühen, die bereits eine Fanbase haben, eine Marke haben, die all das schon mitbringen, wo du es nicht aufbauen musst. Und dann hätten wahrscheinlich eben Traditionsvereine, Bayern, Dortmund, HSV, Stuttgart, Bremen vielleicht, also die hätten ja eher wahrscheinlich Interessenten an ihrer Marke, sag ich mal. Ne? Also dann würden, glaube ich, eher, das ist ja das Absurde, dass wenn du es eigentlich öffnest, vermute ich fast, dass es eher dazu führt, dass diese Traditionsvereine wieder vermehrt in der ersten Liga spielen. Weil die dann eben, wenn du, ne, einfach alle anderen Parameter sprechen für sie und wenn dann noch der Investor oben drauf kommt, so.
Habt ihr euch mal die Auswärtsfahrtabellen angeguckt? Also so wie viel Auswärtsfans so unterwegs sind, so in den letzten Wochen mal. So. Ist halt krass, dass da halt so drei Zweitligisten mehr haben.
HSV, Schalke,
Kaiserslautern haben mehr Auswärtsfans unterwegs als teilweise Mannschaften in ihren Heimblöcken. So, es ist schon, das ist ein Problem, das werden wir nicht gelöst kriegen an der Stelle, aber es ist halt auch Teil. Das, selbst wenn Wolfsburg drin ist, wenn du die anderen dabei hättest, würden ja trotzdem, lass mal Wolfsburg gegen Hamburg, Köln, Schalke, Kaiserslautern, Schalke spielen, dann sind halt jedes Mal 10.000 Leute mehr im Stadion. Das gehört auch zur Wahrheit.
Ich finde halt unabhängig von dieser 50+1 Diskussion, mir ging es einfach auch nur darum, mal zu sagen, dass wenn so ein Kommentator, von dem erwarte ich, dass der das auch irgendwie richtig einredet und nicht schönredet. Und für mich klingt das so ein bisschen wie Schönreden.
Was genau
hat er gesagt? Ja, der hat gesagt, ja, Stadion ist nicht voll oder ist relativ leer, aber man muss auch Nachsehen haben, weil es ist unter der Woche 18 Uhr oder so. Ach so. Und ich finde, dass das halt so ein bisschen, für mich kommt das dann halt so ein bisschen wie Schönreden rüber, wo eigentlich Kritik angebracht wäre. Weil durch das Ausbleiben von Kritik oder das Rechtfertigen von dieser Zuschauersituation, finde ich, ebnest du einer Entwicklung ja den Weg, die einfach nicht gut ist für den Fußball. Das muss man einfach sagen, weil wenn man muss es ja einfach immer nur weiterdenken, wenn noch mehr solche Vereine, noch geht's, weil es eben noch diese Traditionsvereine gibt. Man stelle sich vor, die Bundesliga hätte 15 Vereine mit der Ausnahmeregelung. Wie traurig das wäre. Wie traurig die Stadien wären, die Stimmung, die Fankultur. Also das, ich finde, das ist etwas sehr Schützenswertes. Ich finde, das ist etwas sehr Schützenswertes, was gerade den deutschen Fußball besonders auszeichnet. Und deshalb gibt es ja auch immer diese Kontroverse. Es hat ja nichts damit zu tun, dass die Leute die Stadt Wolfsburg nicht mögen oder sonst irgendwas, sondern es geht um eine Fankultur, die Deutschland auch jahrelang ausgezeichnet hat gegenüber anderen Ligen, die dadurch kaputt geht. Und das sieht man. Und das sind die Auswirkungen davon, dass in einem Pokal Fight in einem Flutlichtspiel, zwei Drittel des Stadions nicht besetzt sind. Und dann finde ich, das Mindeste, was man dann von einem Kommentator erwarten kann, ist, dass der da sagt, ja, man schade, dass das Stadion nicht voll ist. Das Spiel hätte mehr verdient und nicht sagen, es ist 18 Uhr und das sozusagen rechnen. Das ist alles, was ich meine. Ich finde, da würde ich mir mehr kritische Kommentare. Ne?
Zumal ja auch jeder, der in diesem Zirkus partizipiert, auf der Payroll der Marke Bundesliga steht und der Wert der Marke Bundesliga steht und fällt ja auch mit ihren teilnehmenden Vereinen. Und wenn du halt irgendwann so einen Punkt hast, dass es zu viele uninteressante Vereine gibt, dann gucken weniger Leute Fußball, dann bekommst du weniger Geld in den TV-Rechten. Und also das ist ja schon, die Bundesliga sollte ja auch ein Eigeninteresse daran haben, dass es ein attraktives Produkt ist, sagen wir mal so. Gut, aber wir werden die Diskussion jetzt nicht lösen. Wir haben jetzt über Wolfsburg gesprochen, die im Aufschwung sind. Ich würde ganz gern noch, bevor wir jetzt weiter galoppieren, einmal ganz kurz noch versuchen herauszuarbeiten, ob dieser Aufschwung eher zufälliger Natur ist und wir davon ausgehen können, okay, das wird sich jetzt widerlegen. Oder macht Wolfsburg irgendetwas anderes? Sind Spieler wie in Amura vielleicht der Schlüssel zu sagen, da wird wirklich das Potenzial erweckt, was schon in der Mannschaft steckte? Wie würdest du das beurteilen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie jetzt bis zu diesem Mainz-Spiel, das war eine kleine Ausnahme, bis zu diesem Spiel hatten sie besser verteidigt als zu Beginn der Saison, was auch so ein bisschen an den Gegnern lag, weil sie einfache Gegner hatten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Am Anfang der Saison haben sie Bayern, Leverkusen, Stuttgart, Dortmund gespielt und jetzt spielen sie relativ einfachere Gegner. Ich finde, dass sie einen Amura vorne mittlerweile ganz gut einbinden, auch so als falscher Stürmer. Also, dass sie da jetzt nicht unbedingt mit einem echten Stürmer spielen, das ist bei Wolfsburg weniger ein Problem als bei anderen Mannschaften. Mainz hat das als erste Mannschaft gut ausgenutzt. Aber ansonsten haben sie es immer ganz gut geschafft, halt über das Mittelfeld dann oder über die Flügelräume in Temposituationen reinzukommen. Und das ist, glaube ich, ihr großes Ding mit einem Amura im 1 gegen 1, mit einem Tomasch als Spieler, der hinter die Abwehr sprintet. Und ich fand auch die Kreativität zuletzt mit Wimmer und Dardai besser. Wobei es auch nach diesem Spiel ein bisschen auch der falsche Zeitpunkt ist, darüber zu reden, weil da haben sie es auch wieder nicht gut gemacht. Da waren Wimmer und Dardai sehr abgemeldet lange Zeit. Mhm. Aber grundsätzlich haben sie besser verteidigt und haben halt eben vorne mit Tomasch Amura zwei sehr schnelle, sehr gut zusammenpassende Stürmer auch.
Ich finde aber auch die Aufstellung sehr offensiv. Also wenn du erstmal Viererkette, dann hast du einen Mähler auf links, der seine Stärken eigentlich auch eher in Offensive hat, der auch gerne mal irgendwie in der Dreierkette Flügelspieler spielen kann. Dann hast du einen Arnold auf der Sechs und dann Dardai und Wimmer, die ja durchaus auch offensiv Qualitäten haben. Insbesondere auch ein Wimmer ist ja eigentlich jetzt niemand, von dem du erwartest, dass der hinten die Drecksarbeit macht. Also eher offensiv ausgerichtet achter. Und dann hast du Baku, okay, der hat auch irgendwo noch ein bisschen defensive Mentalität in sich drin, aber Amura und Thiago Thomas, das ist halt auch sehr offensiv ausgerichtet. Ne?
Ja, also sie haben es jetzt meist als 5-3-2 in der ersten Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit fand ich es mehr Viererkette dann mit Wind vorne drin. Mhm. Aber wenn du natürlich eine Fünferkette mit Mele links und Baku rechts spielst, das ist eine offensive Fünferkette. Ja. Und du hast halt mit Arnor, mit Dardai und mit Wimmer zwei Zehner auch auf dem Platz, die auch richtig als Zehner dann häufig spielen und danach im Halbraum die Verbindung schaffen zu Thomas und zu Amura. Sie müssen ja auch hinten flach dann eröffnen, weil wenn sie es halt jetzt nochmal, wie gegen Mainz geht das nicht gut, dass sie da wirklich so viele lange Bälle in der ersten Halbzeit spielen. Mhm. Das kannst du mit einem Thomas und Amura nicht spielen. Und da sind sie schon besser geworden, fand ich, diese beiden Stürmer reinzubekommen. Aber wie gesagt, zur Wahrheit gehört halt auch, die haben 10 Tore mehr geschossen, als Expected Goals hergibt. Amura ist momentan in herausragender Form, der wichtigste Spieler. Und haben jetzt halt auch Wind wieder da gehabt, der jetzt in diesem Spiel den entscheidenden Schwung gebracht hat, der zuletzt auch nicht da war. Also da momentan läuft schon viel für Wolfsburg zusammen.
Er war da, der durfte nur nicht spielen.
Er durfte nicht, weil er nicht in Form war auch, weil halt ein Amura und ein Thomas vorne eben ganz vorne weg waren.
Hat sich, glaube ich, auch öffentlich geäußert, dass er unzufrieden ist mit seiner Joker-Rolle. Jetzt 2 Tore geschossen, er hat natürlich gute Eigenwerbung gemacht, da muss man mal gucken, wie das da weitergeht.
Ja. Ja, gibt ja auch, also von den Trainer eigentlich wenig Grund, jemanden nicht aufzustellen, wenn er der Mannschaft weiterhelfen würde. Deswegen ist halt, finde ich es immer ganz amüsant, auch wenn ein Spieler so eine Kritik äußert und sagt, so ich will so, ja, okay, aber vielleicht liegt es auch ein Stück an dir. Also wenn du dich unverzichtbar machst, gibt es ja keine Motivation eines Trainers zu sagen, ich mag deine Nase nicht oder so.
Mhm. Ja, und noch ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, Wolfsburgs Formkurve geht so ein bisschen im Gegensatz zu den vielen anderen Teams in der Bundesliga, gerade europäisch spielende Teams, die jetzt halt so, wo man deutlich merkt, das schlägt jetzt rein, aber Wolfsburg merkt man deutlich, die sind jetzt eingespielt erst und die haben halt eben diese Doppel-Dreifachbelastung nicht in dem Maße wie andere Teams.
Ja, und dazu zählen ja natürlich nicht nur das Eingespieltsein oder das auch wöchentlich trainieren können, weiterentwickeln können, sondern natürlich zählen da auch Verletzungen mit rein. Und wir sehen das jetzt Woche für Woche, dass sich Mannschaften, die eine Mehrfachbelastung haben, dort Spieler verletzen, meistens Muskelverletzungen. Wir werden gleich, wenn wir über die Bayern sprechen, da auch da wieder 2 neue Kandidaten noch auf die Verletztenliste setzen können. Das ist natürlich auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Gut, also wir halten mal fest, ein nicht fehlerfreies, aber gerade deshalb vielleicht unterhaltsames Spiel endet 4-3 mit dem glücklichen Ende für Wolfsburg. Aber auch Mainz hätte hier eigentlich mehr Redezeit verdient, weil Mainz, finde ich, Woche für Woche starke Leistung zeigt und sich wirklich stabilisiert haben und in der Saison eigentlich einiges erreichen können. Sie hätten jetzt mit ein bisschen mehr Glück dieses Spiel gewinnen können. Dann stehen sie bei 22 Punkten und sind auf Platz 5, ja, 2 Punkte hinter Leipzig. Und dann muss man eigentlich ganz anders jetzt über Mainz reden und ein Sondersegment über Mainz machen. Und diese 5 Minuten haben das jetzt komplett quasi zunichte gemacht, ja. Was ja auch ein bisschen absurd ist. Deswegen noch 1-2 Worte zu Mainz. Die spielen bislang eine richtig starke Saison. Ich finde, du siehst, was ein fitter Burkhardt für einen Unterschied macht. Der gerade dann auch in Kombination mit einem Amiri oder wenn du jetzt auch einen formstarken Nebel hast, so eine Achse bilden kann, die Mainz wirklich zu einer Waffe macht. Und auch Burkhardt in diesem Spiel wieder mit einem Tor und einer Vorlage. Auch diese geile Aktion, als er quasi diesen Langball von Amiri und er hebt ihn dann so mit dem Schienbein über Grabara, der gerade dann noch so an den Lupfer rankommt. Aber so direkt, also diese einfach starke Macht von Burkhardt. Wenn der in Topform ist, ist das richtig, richtig guter Spieler.
Ja, er kriegt auch die Bälle, muss man dazu sagen.
Ja.
Also mit einem Nebel, der momentan auch in herausragender Form ist, da sehr viel kreiert. Einem Leader, der sehr uneigennützig spielt, auch um beide herum. Das gefällt mir schon sehr gut. Und du hast halt eine Mannschaft, die sehr gut eingespielt ist. Wo du aber auch schon merkst, halt ein Hantje Olsen, der war ja auch sehr beteiligt an gleich 2 oder 3 Gegentoren. Da hast du schon gemerkt, warum dann Da Costa plötzlich spielt, obwohl er ja auch nicht mehr der Jüngste ist, sondern einfach, weil diese Abwehr Da Costa Bell Chor sich bewährt hat. Und da ist natürlich ein Mainz in einer anderen Situation als in Wolfsburg, Die haben nicht so eine tiefe Bank, wie es andere Clubs haben. Und dementsprechend dann können sie auch nicht mehr nachlegen im Verlauf eines Spiels. Und wenn du dann in der Fünferkette dann zwei Spieler austauschen musst im Verlauf des Spiels, ist nicht so top.
Das ist echt interessant, wenn man so die Tabelle anguckt. Das ist ganz schön spannend. Dieser Kampf um Europa, den kannst du theoretisch bis Platz 13, würde ich sogar sagen, bis Augsburg mit 16 Punkten. Das sind auch nur 5 Punkte hinter Wolfsburg. Also ein guter Spieltag und du bist als Augsburg, Union, Gladbach bist du zumindest im Rennen dabei. Natürlich noch mit ein bisschen hinten.
Und du kannst doch nicht an Bremen dann vorbeigehen in der Sekunde.
Nee, die zähle ich ja natürlich mit. Also habe ich ja von Anfang an schon an der
Stimmt, du bist ja auf meiner Seite.
Ich habe gesagt, das wird ja eine gute Bremen-Saison. Aber es sind einfach, ich würde sagen, Augsburg, Union, Gladbach, Bremen, Mainz, Stuttgart, Freiburg. Dortmund zähle ich jetzt mal mittelfristig doch trotzdem zu den Top 4. Wolfsburg, weiß man nicht, wie das da oben dann noch bleibt. Eintracht wird auch nicht ewig da oben bleiben. Aber das ist schon ein hart umkämpftes europäisches. Also da macht sich jetzt noch nicht irgendwie so eine Spitzentruppe komplett vom Acker. Also das.
Das ist das Schöne an dem. Also ich fange mal so an, wenn ich Bremen, also ich gucke und sehe Wolfsburg Fünfter, dann denke ich, habe ich keine Angst vor. So, das, aber Dortmund und Stuttgart werden da schon dran vorbeiziehen und dann werden die sich da auf 5-6 mit einordnen. Aber dann lass Platz 7 die Relevanz sein. Wenn es dieser eine Platz ist, dann habe ich weder vor Wolfsburg, Freiburg, Mainz, Bremen, Gladbach, Union, Augsburg und Hoffenheim vielleicht sogar noch, wenn die noch ein bisschen in den Lauf kommen, die werden irgendwann auch wieder anfangen zu punkten. Keine dieser Truppen steht über den anderen, habe ich das Gefühl. Also wenn eine in den Lauf kommt, was du schon richtig gesagt hast, dann ist sie weg, aber alle anderen werden sich immer wieder in den Sumpf reinziehen. Mhm. Und es ist schon absurd, dass das die Spannung ist, die wir jetzt hier in der Bundesliga bekommen werden. Platz 7 bis Platz 13 oder 14, das ist die Spannung, die wir haben.
Wir haben schon über jeden Verein hier sehr positiv geredet. Freiburg, Stuttgart, Mainz, Bremen, Gladbach haben wir in den letzten Wochen zu jedem dieser Vereine viel Positives auch gesehen. Also es sind alles Vereine, die für mich, wo ich noch überhaupt nicht absehen kann, wo sich das hinentwickelt. Ich traue den allen zu, dass die sich auch für Europa qualifizieren können.
Ich glaube, dass in der Rückrunde sich nochmal ein bisschen was ändern wird, weil diese Dreifachbelastung, gerade mit der Champions League, ich glaube schon, dass wenn jetzt ein Leipzig, sagst du jetzt ja jede Woche, oder auch vielleicht ein Stuttgart, mal gucken, wie die abschneiden, aber wenn die rausgehen sollten, dann schätze ich die für die Rückrunde nochmal sehr viel stärker ein. Stuttgart hat einfach auch super viele Verletzte. Wir können ja einfach mal, wir machen nicht mit Stuttgart, weil wir kommen gleich zu Stuttgart. Ich stelle das zurück, weil wir haben so einen kleinen roten Faden, den man vielleicht spinnen kann mit ein bisschen Willen. Und das ist der Faden Einwechselspieler. Aber jetzt haben wir ja gerade über Wolfsburg gesprochen, haben wir Wind reingeschmissen, der 2 Tore macht. Dann machen wir doch einfach da mit den Bayern jetzt weiter, weil da ist was Ähnliches passiert. Das W kann man mal schön einmal über Kopf drehen und dann ist es ein M und steht für Musiala.
Wow.
Und der ist von der Bank gekommen. Da gab es einige Beteiligte in dieser Sendung, die ich nicht namentlich nennen möchte, die natürlich wieder rumgeheult haben im Chat. Oh, jetzt spielt mein Spieler nicht bei meinem Fußballmanager. Alle anderen wussten natürlich, ja, der wird halt eingewechselt und macht noch 2 Dinger. Und so ist es dann natürlich auch gekommen. Bayern, die sich so ein bisschen schwer getan haben gegen Heidenheim, wurden dann im Grunde genommen nach der Einwechslung von Musialas da auch von allen Sorgen befreit. Zwischendurch sah es nämlich nicht so gut aus. Bis zur 56. stand es tatsächlich 1-1. Also da hat Heidenheim das Spiel sehr lange offen halten können. Dann schlug eben jener Musiala zu. Und bei den Bayern ist es jetzt so, und das habe ich zu Beginn der Sendung gesagt, dass da auch viele Verletzungen jetzt dazukommen. Ein Neuer ist verletzt, das mag andere Gründe haben. Für einen Torwart ist eine Belastung vielleicht nicht dieselbe wie für einen Feldspieler, aber da musste jetzt Perez zum ersten Mal im Tor stehen, Neuer erstmal raus. Dann haben wir das Comeback von Pavlovic, was für die Bayern natürlich eine gute Nachricht ist. Aber du hast jetzt mit Davies und Coman wieder 2 verletzte Spieler. Und die sind natürlich insbesondere mit ihrem Tempo für diese hochstehenden Bayern durchaus nicht zu verachten. Davies hat jedes Spiel gemacht für die Bayern, was seine Wertigkeit unter dem System Kompany nochmal unterstreicht. Und der wird jetzt mit einem Muskelfaserriss erstmal fehlen. Und das Gleiche gilt für Coman. Da geht also echt ein bisschen Tempo flöten. Dann muss dann Kompany gucken, wen setzt du dann in die Viererkette? Wer spielt den Part auf der linken Abwehrseite? Und Müller ist auch verletzt, soweit ich weiß. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber der fehlt auch. Also das sind jetzt eine ganze Menge namentlicher Spieler, die den Bayern da jetzt zum Jahresende nochmal wieder fehlen. Ist das gefährlich? Viel mehr dürfen sie sich nicht leisten, ne?
Ja, natürlich ist das gefährlich. Also du hast deine gesamte Mannschaft mittlerweile, die da fast fehlt. Du musst da wirklich mittlerweile improvisieren als Kompanie auch und versuchst dann trotzdem noch die Belastung zu steuern. Also ich fand das jetzt schon sehr interessant, dass sie gegen Heidenheim mit Guerrero da angefangen haben, der da vorne so mit Müller, Sané, Olise, die waren alle sehr beweglich.
Tell auch übrigens ausgefallen ist.
Das ja, weil Tell auch ausgefallen ist, genau. Dass Guerrero plötzlich in dieser offensiven Dreierreihe und soll dann da mit den Spielern Position tauschen. Und
ich würde da auch über Nils gerne widersprechen wollen. Ich glaube, dass Musiala, wenn es nicht 1-1 gestanden hätte, Hätte es sein können, dass Kompany versucht, dieses Spiel ohne Musiala zu bestreiten. Aber erst als er gesehen hat, dass es nicht klappt. Deshalb war mein Geheule vielleicht angebracht, auch wenn es dann anders kam.
Möglicherweise, ja. Aber man sieht, die Bayern sind natürlich, also zumindest die Bayern auch in dieser geschwächten Verfassung, von einem Musiala einfach abhängig, weil ein Kane fehlt ja auch.
Ja, eben, da fehlt halt alles. Und das, wie gesagt, Kompany hat ja schon improvisiert jetzt bei diesem Spiel, hat ja schon was Neues probiert und das hat auch ganz gut geklappt. Ich glaube, Kompany hat sich da am meisten geärgert, dass die Bayern sich da, muss man ja auch sagen, zwei Dinger praktisch selber einschenken mit. Also das Spiel war komplett einseitig. Bayern hatte 82,5% Ballbesitz. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte ein neuer Bundesliga-Rekord gewesen sein. Auf jeden Fall irgendwo in diesen Sphären muss der Bundesliga-Rekord liegen. Torschüsse 21-2, also hat Heidenheim wirklich aus zwei Torschüssen zwei Tore gemacht und wie du gesagt hast, Musiala hätte wahrscheinlich nicht in der 51. Minute schon rangemusst, wenn dann nicht eben dieses 1-1 gefallen wäre und genauso hätte man dann eben andere Spieler vielleicht frühzeitiger schonen können.
Es gibt halt irgendwas im Heidenheimer Wasser, ne? Also was gegen Bayern, das gab so ein paar Statistiken, die ich vorgelesen habe. Keine Mannschaft hat in der Fußballgeschichte mehr Tore im Durchschnitt gegen Bayern geschossen als Heidenheim. Ja, wir hatten vorher erst drei Spiele, aber haben im Durchschnitt drei Tore pro Spiel gegen Bayern München gemacht. Keine Ahnung warum. Die waren jedes Mal bisher der Underdog, als sie die gespielt haben. Und auch dieses Spiel war ja so, keine Chance, zwei Tore. Mhm. So.
Ich kann dir sagen, wer das Wasser nicht getrunken hat. Leroy Sané.
Ja, genau. Und aber das andere, was dazukommt und was mich dann verwundert hat, bei aller Probleme im Kader von Bayern München, du triffst halt auf Heidenheim als eigentlich im Prinzip formschwächste Mannschaft der letzten Wochen. Ne? Die sind jetzt 7 Spiele, 1 Punkt geholt, 7-20 Tore, das Bayern-Spiel jetzt mit Inklusive oder so. Das ist ja eigentlich nichts, wo du selbst theoretisch die U19 von Bayern München normalerweise gegen aufstellen könntest. Und das Spiel zu gewinnen hat aber nicht gereicht. Am Ende brauchst du Musiala.
Aber das ist ja vielleicht auch dann ein Stück weit zu verstehen, wenn du halt diese Highlight-Wochen hast. Du spielst gegen Dortmund in der Liga, du spielst gegen Paris in der Champions League, du spielst gegen Leverkusen im Pokal und dann spielst du gegen Heidenheim in der Bundesliga. Dass vielleicht dann so ein bisschen die Spannung in Kombination mit den vielen Verletzten etwas nachlässt, ist ja vielleicht menschlich, aber die Bayern können halt immer noch einen drauflegen.
Ja, und ich würde es auch jetzt nicht zu kritisch reden, weil wie gesagt, die Heidenheim hatte keine einzige Offensivaktion, bis Upamecano beschlossen hat, er spielt dann Honsack mal den Ball in die Füße und gibt ihm mal die Möglichkeit von einer Offensivaktion. Also es war nicht so, dass hier die Bayern groß im Straucheln geraten sind. Sie haben ja dann auch direkt Musiala eingewechselt. Musiala hat ja dann auch direkt das Tor hinterhergeschossen. Aber es ist schon interessant, dass halt natürlich die Torgefahr sehr stark von Harry Kane lebt. Das ist aber auch natürlich. Aber dass dann Musiala klar die Nummer 1 ist. Da hast du auch gemerkt, dass du hast ja schon Sané angesprochen, der da ein paar Chancen dann nicht so gut gemacht hat, dass da dann einfach vorne Torgefahr fehlt, wenn beide Spieler nicht spielen. Also sie haben, diese Dominanz war erdrückend. Sie haben wirklich toll kombiniert bis ins letzte Drittel, aber dann diese Torgefahr haben sie eben nicht ganz reproduzieren können, wie wenn sie halt mit einem Musiala und einem Kane spielen.
Also ich würde sagen, Torgefahr war eigentlich, fand ich gar nicht so das Problem. Es war einfach
auch Chancenverwertung.
Chancenverwertung, ja, weil Guerrero hatte mehrere Chancen, Sané hatte Chancen, Müller hatte Chancen. Also es war nicht so, dass sie sich nicht Chancen herausgearbeitet haben. Und ja, also ich man muss sie halt dann auch einfach machen. Also da kannst du halt nicht viel machen. Ich fand das eigentlich deshalb eine ganz gute Partie von den Bayern, bis auf die Aussetzer. Aber eigentlich, also das Ergebnis ist eigentlich schmeichelhaft für Heidenheim. Ich finde, es hat das Kräfteverhältnis, wie das Spiel tatsächlich war. Es hätte auch eine 6-0-Partie sein können. Ja. Dann wäre es ganz ähnlich verlaufen und an ganz einzelnen Stellen wäre ein bisschen was anders gewesen. Sané trifft den Ball ein bisschen besser. Upamecano macht nicht irgendeinen Quatsch oder so. Ne? Und dann sieht es schon ganz anders aus.
Ich glaube, das sind die Partien, wo du dich als Trainer nachher, glaube ich, ärgerst. Ich glaube, Kompany zählt das nicht öffentlich, aber ich glaube intern schon so, weil wenn Upamecano diesen Rückpass nicht spielt, bleibt es halt bei 1-0, dann machen sie irgendwann das 2-0 und dann kann er auch bis zum Ende vielleicht Musiala auf der Bank lassen, dann muss er halt nicht dann nachher nochmal wechseln. Also diese Kleinigkeiten sind es dann, glaube ich.
Aber um da mal Upamecano, ich weiß nicht, ob man ihn in Schutz nehmen kann, aber ich hatte, als ich dir dann die Zeitlupe von diesem Rückpass gesehen habe, ich hatte das Gefühl, vielleicht hätte ein Manuel Neuer da gestanden. Weißt du, er hat, weil
100%.
Weil ein Perez ist halt neu und ein Manuel Neuer steht gerne ja mal so ein bisschen offensiver. Und es war so zurückgespielt, das war so ein Pass, wo ich denke, ah ja, der denkt, Manuel Neuer spielt Libero. Mhm. Aber da war halt keiner, weil der Torhüter nicht Manuel Neuer heißt, sondern auf der Linie war und deshalb nicht mehr rangekommen ist.
Ich hab genau das gleiche.
Ja, gedacht, oder?
Also 150%. Du hast auch Aubameyang gesehen, dass er gemerkt hat, oh, das wird nix.
So. Ja, das sind dann aber auch so diese Kleinigkeiten. Es ist ja auch so ein bisschen en vogue. Das ist auch, finde ich, was sehr Deutsches. Ich will jetzt nicht in so eine generelle Gesellschaftskritik umschwenken. Aber es ist halt schon auch was, das siehst du bei Kimmich, das siehst du bei Neuer, dass aus so gefeierten Helden dann irgendwann fängt es an, so dass man die so kritisiert und die so niederschreibt und ja, er ist nicht mehr derselbe und, und bla und so. Und das ist halt, ich finde es immer ein bisschen unangenehm. Ich fand es bei Kimmich schon, als er so krass kritisiert wurde, jetzt wird er wieder hofiert, dass er verlängern soll und so, weil jetzt wieder seine Wichtigkeit irgendwo deutlich wird. Aber bei Neuer ist das wirklich auch krass, wie oft er jetzt schon abgeschrieben wird und er hat es nicht mehr drauf. Und auch in der Nationalmannschaft wurde er viel kritisiert. Aber es gibt halt auch Facetten seines Spiels und er ist jetzt fehleranfälliger als früher und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Facetten seines Spiels, die jetzt nicht spektakuläre Paraden auf der Linie sind, sondern einfach genau das, das, was er einer Mannschaft organisatorisch gibt, wie er mitspielt, wie er anspielbar ist, da ist er halt immer noch eine Klasse.
Ist ja immer noch, ist ja auch nochmal unter Kompany wichtiger geworden. Also Neuer spielt in dieser Saison mehr erfolgreiche Pässe als je zuvor in seiner Karriere. Aber ich müsste dir ein bisschen widersprechen, weil ich finde, bei Neuer war es ja jetzt gerade nach dem Pokalspiel, worüber wir noch gar nicht geredet haben, aber was natürlich auch für die Bayern ein Misserfolg war. Habt ihr da die Aussagen von Neuer auch so ein bisschen gesehen, ja, dann nach seiner roten Karte? Das war
das
schon.
Das fand ich schwach.
Ja.
Erwarte ich von einem Nationalmannschaftskapitän und so einem Spieler wie Manuel Neuer, dass man sich da hinstellt und sagt, war dumm von mir.
Hat er auch so gesagt, aber er hat dann auch gesagt, ja, er nimmt den Kontakt dankend an und
ja, er hat das
nicht so immer muss das ein Foul sein. Wenn ich
er hat gesagt, ich bin nicht auf den Mann gegangen, was halt einfach gelogen ist. Das war ein Check, der im Eishockey abgepfiffen worden wäre. Ja, wirklich, er geht mit, also wir reden von Manuel Neuer, der 1,95 groß mit der Schulter zuerst voll in den vollen Lauf von dem Typ, der kann froh sein, dass er, ich weiß gar nicht, wer das war, dem nicht alle...
Frimpong, oder?
Frimpong, ja, dass er dem nicht drei Rippen gebrochen hat mit der Aktion. Es wurde ja dann noch drüber diskutiert, ob das rot war wegen letzter Mann oder Vereiteln einer Torschance. Der kann froh sein, dass es nicht einfach so rot war, unabhängig davon, wie er stand. Ich fand das ein ultra hartes Foul.
Das war eine ganz, ganz klare rote Karte. Und
da also ein hartes Foul.
Ja, er hat vielleicht in dem Moment, ich glaube, wenn du so Sportler bist, hast du erstmal natürlich vielleicht eine andere Wahrnehmung. Da muss man sich das vielleicht auch als Sportler noch ein, zwei Mal angucken. Und dann einen Tag später checkt man es vielleicht auch. Es ist ja vielleicht auch immer eine Frage, wann du jemanden dann damit konfrontierst. Aber für mich war das auch eine glasklare rote Karte. Da ist er einfach zu spät gekommen. Und
ja, deswegen ist
das Spiel entschieden im Pokal. Ja.
Er ist immer noch auf einem guten Niveau, aber er ist natürlich nicht mehr der alte Neuer.
Nö, das ist aber auch
sehr lächerlich. Wäre lächerlich, wenn er das noch wäre in dem Alter. Also schon.
Ich glaube, das ist eher das Spannende daran. Und da bin ich voll bei dir mit dem deutschen Thema. Ich habe das ja auch, dass ich das denke, okay, ja, der ist halt nicht mehr der Neuer, der er war. Der Spieler hat ja genau dieses Feld von was kann ich noch, was kann ich nicht. Die rote Karte beweist genau, dass sich Neuer gerade in dem Graubereich befindet aus Überschätzung von den eigenen Qualitäten von früher. So, hat noch nie eine rote Karte in seinem Leben bekommen. Mhm. Logisch, dass er dafür eine kriegt. Ist verwundert darüber. Zeigt, weißt du, der ist auch in diesem Graubereich und so. Auf der anderen Seite darf man dabei genau nicht vergessen, dass bestimmte Statistiken zeigen, dass das immer noch kein Schmutz ist, den er da spielt.
Genau.
Also er ist was hast du ja noch wieder schön, aber letzter Satz, das hast du an der Upamecano-Sache dann halt gesehen, ne?
Ja.
Also der passt, da bin ich dabei, da bin ich 100% bei ihm. Neuer hätte diesen Ball gehabt, keine Diskussion, kein Gegentor, dann wäre nämlich in dem Spiel wahrscheinlich überhaupt gar nichts passiert.
Und so musste Musiala eingewechselt werden, was wir alle hier am Tisch nicht cool finden.
Auch nicht,
wir alle wissen, wem das dienlich ist.
Ja, genau.
Genau.
Hier, Manuel Neuer, Ito, Davis, Stanisic, Palinha, Gnabry, Coman, Tell, Kane. Das ist einfach eine komplette richtig
damit
geile Startelf.
Damit kannst du
oder? Hast du Müller zum Beispiel gerade aufgezählt?
Ja. Ist der auch verletzt?
Ja.
Müller ist auch verletzt?
Ja, ich glaube ja.
Habe ich jetzt hier noch gar nicht gesehen.
Okay, damit kannst du auf jeden Fall
K.O. aktuelle Stand?
Champions League K.O.-Phase kannst du damit starten.
Die Woche hat ja auch gerade erst angefangen, also warten wir mal ab.
Ja, warten wir mal, was noch kommt.
Ich meine, gut, Pavlovic ist zumindest zurück, aber trotzdem ist das schon, also wenn du dir allein die Namen anhörst, die da jetzt fehlen, das ist schon krass, dass die Bayern trotzdem ihre Punkte holen und mitmischen, das kann man ja durchaus dann auch mal positiv erwähnen.
Ja, wenn die alle da sind, finde ich es auch eine interessante Frage, wie sehr Kompany dann auch rotiert. Mhm. Ob er dann auch, also weil dann hast du in der Innenverteidigung hast du ein paar Alternativen dann, wobei, na gut, Ito, das müssen wir mal schauen, also Kim und Upamecano sind jetzt sehr, sehr festgespielt, auch wegen ihres Tempos natürlich, weil Kompany sehr hoch steht und da brauchst du einfach Geschwindigkeit, aber dann hast du auf der rechten Seite hast du irgendwann eine Frage, was machst du, Boe, Stanisic, im Mittelfeld, Goretzka, mal gucken, ob er bleibt oder geht. Also du, die haben dann wirklich ein Füllhorn an Alternativen, das, falls mal alle fit sind. Und es wird interessant sein zu sehen, inwiefern Kompany auch dann diese Alternativen zum Einsatz bringt. Er muss ein bisschen rotieren, weil er ja selber merkt, dass die Verletzten auch durch die Belastung irgendwo zu erklären sind. Jo, dann finde ich, können wir an dieser Stelle mal dazu übergehen, den nächsten Joker, den nächsten Top-Joker zu besprechen. Und wenn man jetzt das M von Musiala einfach mal auf den Kopf dreht und ein W draus macht, dann kommt man zu Wolte Made. Wolte Made, der prophetisch betrachtet schon von Nico vor vielen Jahren.
Ich möchte an der Stelle mal, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, aber ich möchte an der Stelle jetzt mal von euch hier bitte, auch von dir, dein süffisantes Lächeln, als ich da mal Nick Wolte Made rausgesucht habe. Ja. Deine komplette Ignoranz mir gegenüber. Ja. Mhm. Dein moderatives Ich möchte es einmal korrigiert wissen. Leute, vor Jahren habe ich das schon gesehen.
Wenn du mich nicht unterbrochen hättest, wäre ich ja genau dabei gewesen, genau das für dich zu tun, was du gerade einforderst.
Ich wollte nur pöbeln.
Und es ist auch völlig angemessen, aber ich hätte dir ich hätte dir freiwillig gegeben, wonach du verlangtest. Deswegen, auf jeden Fall, mach ich nicht. Ich wollte mal von dir schon früh als großes Talent ausgemacht, groß körperlich, aber auch natürlich von seinen Anlagen her gesehen. Und das kommt jetzt bei Stuttgart vielleicht zum ersten Mal so richtig zur Geltung. Er trifft jetzt nämlich auch und macht das, was ein Stürmer tun soll, Tore schießen, in Abwesenheit eben auch von diversen Verletzten. Undav fehlt natürlich vorneweg mal bei Stuttgart. Und diese Chance hat aber auch Wolte Made genutzt und kommt jetzt gegen Union Berlin aufs Feld und macht in der 59. den Ausgleich und in der 69. dann den Siegtreffer. Und es ist auch so ein bisschen die Art und Weise, weil Wolte Made, der wirkt, finde ich, schon reif. Also der ist jetzt ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ist jetzt auch nicht mehr 18, aber ich finde, der strahlt so ein Selbstbewusstsein auf.
Man muss an der Stelle ja auch sagen, dass Tobias Escher schon damals beim Wechsel zu Stuttgart, du hast ja schon betont, dass ihm stehen könnte, da Fußball zu spielen, das System.
Ja, alle Spieler, die aus Bremen weggehen, haben erstmal eine Erleichterung, die sie trägt.
Ich gebe gerne zu, ich habe über Wolte Made hier in dieser Sendung gelästert.
Ja, hast du.
Aber ich gebe auch zu, dass ich überhaupt nicht wusste, wer das ist.
Das hast du wahrscheinlich nur gemacht, um mich zu ärgern, oder?
Ja, weil der Name natürlich auch ein bisschen quatschig ist. Was mir gefällt, ist auch die Art und Weise, wie er jetzt die Tore am Wochenende geschossen hat. Das hat mich so ein bisschen beeindruckt, weil jeder kann mal richtig stehen und einen Fuß hinhalten. Aber ich weiß gar nicht, welches seiner beiden Tore das war, wo er so sehr cool am Torhüter vorbei und dann aber, der hatte die halbe Abwehr an den Fersen, ist aber ganz ruhig geblieben, auch körperlich robust geblieben, noch einen Schlenker und dann das Tor reinzumachen, das ist wahrscheinlich, was du auch meinst mit diesem Selbstvertrauen. Genau. Das ist mir auch aufgefallen, wo ich gedacht habe, okay, das ist schon ganz schön cool gewesen, das ist schon ganz schön abgebrüht gewesen für jemanden, der jetzt hier noch nicht drei Star-Seasons in der Bundesliga gemacht hat. Und das sind dann so Sachen, wo man dann mal kurz den Notizblock zückt und sagt, ja, okay, Wolte Made, habt ihr gesagt.
Und ich muss euch sagen, das sind die Gründe, warum ich den damals ausgewählt habe, weil ich das, bei Bremen hast du das schon ein paar Mal gesehen, aber auch, jetzt mal wieder kurz von mir, ne, demütig zurück, viel zu früh. Damals noch viel zu früh.
Ja, man muss ja jetzt auch eigentlich nicht besser machen. Wir haben den Rookie des Jahres gekürt und du hast jetzt den Rookie für 4 Saisons später dann gefunden.
Ja, aber immerhin.
Ja, gut. Ja, hat einen langen Anlauf gebraucht.
Aber ja, aber immerhin.
Er hat das sehr früh erkannt. Er hat das Potenzial erkannt zumindest. Er hat es als Erster erkannt. Ja. Aber noch würde ich auch sagen, das war jetzt ein gutes Spiel oder vielleicht auch zwei gute Spiele. Weitermachen. Ich fange schon an wie Matthias Sammer.
Ich glaube, das war damals auch ein Witz, ehrlicherweise von mir.
Nö, das war aber. Der galt ja in Bremen auch schon mal als großes Talent. Und der ist ja auch ein sehr seltsamer Typ für seiner Spielanlage her, weil der ist irgendwie 2 Meter groß, aber ist kein Kopfballungeheuer, sondern ist so ein filigraner Typ, der den Ball mit dem Ball durchwuselt so.
Ja.
und was ihn deswegen halt auch so ein bisschen prädestiniert gemacht hat für Stuttgart. Weil was war jetzt wieder das Problem gegen Union in der ersten Halbzeit? Sie hatten wieder viel Ballbesitz, sie haben im guten Stiefel gespielt, aber eben seit vorne diese Achse Gyrassi Undaf weggebrochen ist, fehlt halt diese Option, vorne reinzuspielen und darüber so ein bisschen Chaos zu kreieren. Das ist alles sehr berechenbar geworden. Jetzt auch mit einem Demirovic vorne drin, einem Melo, der sich fallen lässt, ist es halt viel quer und viel schief mich tot, aber sie haben halt nur 2 Torschüsse gehabt in der ersten Halbzeit. Und Woltemade ist aber auch ein Spieler, der Ball halten kann, der auch einen Körper natürlich hat, um sich durchzusetzen, der aber auch eine Geschwindigkeit hat, um hinter die Kette zu gehen. Also du kannst da halt dann sehr viel selbstbewusster in die Spitze spielen. Und das haben auch die Stuttgarter dann alle nach dem Spiel gesagt. Das war wichtig, dass wir diese Option dann hatten in der zweiten Halbzeit, einen Woltemade vorne anzuspielen, der auch Bälle gehalten hat, der ja auch abseits seiner beiden Tore bei vielen Aktionen mit dabei war. Und was mich halt an dem Spiel sehr überrascht hat, war der Abschluss von Woltemade. Weil was du gesagt hast, dieses Coolbleiben vor dem Tor, das weißt du noch aus Bremer Zeiten, das ist eigentlich in Bremen nicht sein Ding gewesen.
Nee, null.
Da hat er irgendwie aus 50 Schüssen ein Tor gemacht und die meisten Schüsse waren halt so halbgar. Und da geht er vorbei und knallt das Ding dann mit 200 km in das Netz. Und auch das beim 2:2 bleibt er ja auch super cool und schiebt den Ball am Torhüter vorbei. Das ist, wenn er das so beibehält, dann kann er dann ein wichtiger Faktor werden in Stuttgart auch.
Jetzt muss man aber sagen, wir reden hier immer sehr viel positiv über Stuttgart. Und ich habe schon so das Gefühl, dass Stuttgart hat sehr viel Credit mitgenommen aus der Vorsaison. Weil das war schon auch ein glücklicher Sieg, muss man jetzt sagen. Wenn der Renault da nicht einen kompletten Totalausfall hat und einfach dem Karazor ein Tor schenkt, dann weiß man auch nicht, wie das ausgeht. Also das war schon, ich finde, dass jetzt Stuttgart, die hatten zwar mehr vom Spiel, aber also ich sehe noch nicht, dass Stuttgart sich so gefunden hat. Klar, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, viele Abgänge, sie sind nicht mehr ganz so stark wie letzte Saison, Verletzungen und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, man wartet darauf, dass Stuttgart endlich so wieder dieser Top-5-Verein wird. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das dann diese Saison wirklich so hundertprozentig sehen. Klar, jetzt kommt ein Undaf zurück und so. Aber ich fand, Union sind 2-0 in Führung gegangen. Man hat schon gesehen, dass Stuttgart schon auch anfällig ist, gerade auch so in der Defensive. Immer wieder überspielt wurden. Und das zieht sich auch schon wie so ein bisschen so ein roter Faden durch die Saison. Also
ja, aber auch da, du hast eine Innenverteidigung mit Roh und Chase, die jetzt, wo mir keiner erzählen kann, dass Stuttgart vor der Saison geplant hat, das sind die beiden, mit denen wir in die Saison gehen. Nochmal, man hat einen Alda Kieler geholt, der gestandener belgischer Nationalspieler ist. Für 9 Millionen, der noch kein Bein auf dem Boden bekommen hat, weil er ständig irgendwelche Wehwehchen hat und wenn er fit ist, wird er krank und für Belgien spielt er, dann ist er krank und kann für Stuttgart 3 Wochen nicht spielen, weil er irgendwas hat. So, dann hast du einen Chabot, der wurde jetzt zwar wieder eingewechselt, aber war auch nicht von Anfang an auf dem Platz. Also da und da fehlt natürlich, Führig, muss man sagen, ist halt in einem Formtief. Es ist eine Mischung aus, die Schlüsselspieler sind weggegangen, die Neuverpflichtungen konnten aus unterschiedlichen Gründen noch nicht zeigen, was sie drauf haben. Und einige Schlüsselspieler wie Führig sind in einem Formtief. So, das sind so, finde ich, so 3 Sachen, die aber allesamt zu beheben sind in der Rückrunde, wenn es gut läuft, sodass ich Stuttgart auch noch nicht abschreiben würde. Ich glaube nicht, dass das der VfB ist, der das Maximum seiner Leistungsgrenze hier gezeigt hat. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Da steckt noch mehr am Kader und im Trainer.
Ja. Also bei Führig weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch einfach nur eine richtig krasse Saison gehabt und die jetzige Saison ist ein tatsächliches Leistungsspektrum, weil ein bisschen schwer einzuschätzen. Ja, die haben natürlich viele verletzt und ich glaube auch, dass Leverkusen, wir haben ja eben über dieses Feld der Vereine geredet, die um Europa spielen, dass der VfB, habe ich Leverkusen gesagt? Dass der VfB da auf jeden Fall eine Top-Position einnimmt in diesem Rennen. Ich finde nur, sie haben jetzt diese Saison einfach jetzt mal unabhängig, warum das so ist, fehlen mir noch so diese ganz geilen Leistungen, so dass bei mir immer so ein bisschen dieses Gefühl übrig bleibt, vielleicht haben sie einfach auch wirklich krass überperformt letzte Saison und man misst sie ständig an einem Standard, den sie vielleicht gar nicht mehr erreichen können.
Wobei man auch gestehen muss, sie hatten ja auch schon ein paar richtig geile Leistungen. Diese Saison ist halt, das schwankt halt bei Stuttgart viel stärker, wahrscheinlich auch wegen der Dreifachbelastung. Sie hatten ja diesen 5-1-Erfolg gegen Dortmund. In der Champions League haben sie auch sehr gute Spiele bei Zeiten gemacht, wenn sie gegen Top-Gegner spielen mussten. Gegen Juventus zum Beispiel haben sie ja gewonnen. Also die haben schon ein ordentliches Leistungsniveau, aber Verletzungen sind halt ein Thema, klar. Und Ich wollte dann aber auch nochmal den Scheinwerfer drehen und sagen, Union hätte das Spiel durchaus noch gewinnen können, also dir da recht geben können, weil die hatten auch nach dem 3-2 dann noch durchaus Möglichkeiten, als sie dann aufgehört haben, aus ihrer Eagle-Formation zu spielen und ein bisschen nach vorne gerückt sind, hatten die auch die Möglichkeiten.
Jordan zum Beispiel.
Gerade nach Bällen von außen und Standards war Stuttgart mal wieder relativ anfällig. Also da musste ich, glaube ich, eher dann Union ärgern, auch mit dem Zustandekommen des 3-2, dass sie das Ding aufs Hand gegeben haben.
Ist das eigentlich ein Elfer am Ende?
Bei Stuttgart?
Ja, in der Union, das Ding da mit Paul und so. Oder Kante im Strafraum. Habt ihr die Situation vor Augen?
Ich hab's nicht so ganz vor Augen, nee.
Hey, ich hab nur mir eine Zusammenfassung dazu angeguckt und es gab da eine lustige Situation in der Statistik, die ich gesehen habe, weil eine Situation.
Ich wollte gerade, du wolltest trollen, du meintest die Schwalbe da.
Ja, genau. Ja, okay.
Ich war gerade so verwirrt, ja.
Ja, genau, aber weil ich mir die dreimal angeguckt habe, die Situation und dann, die Zusammenfassung und immer wieder und dann gibt's eine Gelbe gegen Schwalbe. Und in der Statistik habe ich gesehen, dass Union Berlin in dieser Situation 5 gelbe Karten gekriegt hat. Ja.
So. Weil sich so viele beschwert haben.
Weil was lustig ist. Und dann, wenn du den Zusammenfassung nochmal anguckst, dann ist er wirklich, er kriegt Geld für die Schwalbe. Obwohl du ja schon sagen kannst, an einer Stelle berührt er ihn vielleicht und 5 Leute hinterher und jeder bam, bam. Die haben nur quasi, sind zu ihm hin und haben so, stell dir mal vor, du bist nicht der Kapitän, wie du das halt jedes Mal machen würdest, rennst dahin, versuchst ihm irgendwas zu erzählen. Pff.
Ja, der hat einfach, der hat die Karte einfach oben gelassen. Und so einmal so.
Fünfmal. Und das in der Situation von, ja, ist eine Schwalbe am Ende, aber wo du schon dir zumindest wünschen würdest, guck doch wenigstens einmal drauf. Und ich stelle mir vor, was passiert wäre, er guckt da drauf, um dann festzustellen, es war Elfer, zieht er dann die 5 gelben Karten wieder zurück?
Nö. Döki, Leite, Vertessen, Kedira und Svensson.
Das ist schon wirklich lustig. Ja.
Aber ich finde das wichtig, dass die Schiedsrichter da jetzt bei der Linie bleiben, weil es gab so oft schon Regeländerungen, die dann am Anfang so völlig übertrieben, streng durchgezogen wurden, damit es alle in die Köpfe kriegen. Und dann haben sie einfach komplett schleifen lassen und das wieder wurde ausgelaufen und dann war es wieder so wie früher. Und diese sehr, sehr strenge Handhabung, wir haben es ja auch bei der Europameisterschaft mega krass gesagt, sobald jemand auch den Schiri nur angeguckt hat, gelb. Wo du richtig gemerkt, okay, jetzt übertreiben sie, sie wollen es dringend etablieren. Und ich finde, man sollte das dann jetzt auch nutzen und dabei bleiben. Und wenn jemand dem Chiri anmault, dass man im Zweifel dann auch klar gelb gibt, weil sonst hast du irgendwann wieder die alten Zustände und es war alles völlig. Und es ist auch verwirrend für die Spieler. Die wissen ja selber dann nicht mehr, was okay ist. Und in dem Fall, wenn du ja sagst, es war eine Schwalbe und der Chiri hat es richtig bewertet, dann kann man ihm ja noch weniger Vorwürfe machen. Weil wenn er es falsch bewertet hat, sollte, und jetzt komme ich gleich zu einem zweiten Thema, was sich so ein bisschen durch den Spieltag gezogen hat, sollte der VAR ja eigentlich eingreifen. Huh. Und ob er das gemacht hat, werden wir später noch feststellen bei Spielen wie Leverkusen gegen St. Pauli oder auch Leipzig, wo wir noch drüber sprechen werden. Bevor wir das aber machen, würde ich ganz gerne einmal die Chance nutzen, jetzt, wo wir schon ein paar Partien besprochen haben, zu schauen, ob wir vielleicht den einen oder anderen Spieler aus diesen Partien auch in der Sky 11 der Woche finden. Und da haben wir natürlich jetzt für euch ein schönes Segment vorbereitet, geleitet, gehostet, ausarbeitet von unserem fantastischen Kollegen Tobias Escher. Hier ist die Sky 11 der Woche.
Ja, eigentlich hätten wir vielleicht sogar die Sky Bank der Woche diese Woche machen müssen mit 10 Toren von Einwechselspielern. Meine gesamte Sturmideen waren alles Einwechselspieler an diesem Wochenende. Da kam halt sehr viel von der Bank. Erstmal an dieser Stelle einen Dank an unseren Partner Sky, die uns das hier ermöglichen und die uns dabei helfen, dass wir Videos wie diese hier online stellen können. Vielen Dank. Es soll auch natürlich in eurem Sinne sein, denn ihr habt die Chance, einen 100-Euro-Trikot Gutschein zu bekommen, wenn ihr auf rbtv.to/Sky-Trikot schaut. Ihr müsst nur ein Sky Entertainment Paket in Verbindung mit einem weiteren Paket buchen. Alle Infos, wie gesagt, findet ihr hier unten. Einfach mal raufgehen und euch das anschauen. Und ich würde jetzt dann sagen, fangen wir an mit der Sky 11 der Woche. Torhüterposition, sage ich auch jede Woche, ist nicht mein Steckenpferd. Da kann ich mir nichts sagen. Ich gucke einfach immer in die Statistik. Wer hat die meisten Paraden am Wochenende gezeigt? Wer hat vielleicht einen Null hinten gehalten? Peter Gulaschi, interessanterweise.
Was? Ach, come on.
Wen würdest du dann nominieren wollen? Peter Gulaschi mit den meisten Paraden am Wochenende hat den Null gehalten. Das war jetzt mein.
Ja, aber Parade ist ja auch nicht Parade.
Das stimmt.
Also, aber mir ist Kobel hat den hat stark gehalten, Labrovic hat stark gehalten.
Zetterer hat auch die Null gehalten.
Zetterer hat auch die Null gehalten, hat aber auch nicht viel zu tun gehabt, Zetterer, muss man sagen.
Ja, gut, aber Zetterer hat.
Ein One-on-One gewonnen, das stimmt, ja.
Ja, genau. Und Leipzig hat in Kiel gespielt.
Ja, gut.
Okay, lass uns nicht über den Torwart streiten, lass uns über die anderen streiten.
Abwehr.
Bremer werden ja raus. Ach, oh ja, sehr gute Wahl.
Oh. Insewaini, Tah.
Benita, Friedel und Skoff.
Wer ist der Bremer?
Friedel. Also Benzebaini hat jetzt die Außenverteidigerposition immer die schwerste, sage ich, hier Woche für Woche. Benzebaini hat, finde ich, ein starkes Spiel gemacht, seine Seite sauber gehalten.
Finde ich aber auch.
Diese kleine Elfmetersituation habe ich jetzt mal ausgeklammert, wo er dann diskutiert wurde, weil ich die affig finde, aber da kommen wir gleich dann beim Spiel dazu. Tah auch solides Spiel gemacht, haben jetzt, ist mir positiv aufgefallen, ist überhaupt so. Innenverteidiger fallen ja selten positiv auf, wenn sie nicht gerade ein Tor schießen.
Hat er gemacht.
Eben deswegen wollte ich jetzt damit nämlich zu Friedel überleiten. Der hat nämlich kein Tor geschossen, aber der ist mir wirklich positiv aufgefallen. Der hat dann alles weggeräumt, was man da wegräumen konnte.
Der Capitano.
Der hat auch immer wieder rausgerückt. Der hatte einige ziemlich gute Zweikämpfe mit drin. Das ist mir einfach mal positiv aufgefallen. Da habe ich ihn direkt belohnt mit einer Startelf-Nominierung. Und Sko, schönes Tor. Rechtsverteidiger vorne dran gemacht.
Das ist ganz interessant bei dem, finde ich, das, weil ich habe so einen dänischen Freund aus der Musikindustrie, mit dem ich viel über Fußball immer schreibe und der mir natürlich jeden Dänen immer sofort unter die Nase hält. Und Skov hat er schon, als er nach Hoffenheim gegangen ist, seitdem reden wir über den, wie der quasi und sein Talent verkannt wurde bei Hoffenheim, immer falsch eingesetzt, in der falschen Position. Jetzt bei Union machen sie es richtig.
Ja, aber auch da ist er ja nicht der entscheidende Akteur meistens. Also Skov ist einer, den habe ich halt schon verfolgt, als er noch in Dänemark gespielt hat. Da war wirklich schon so ein geiler Arjen-Robben-Verschnitt. Also der hat eine Saison in Dänemark gehabt, wo er über 10 Tore geschossen hat und alle Tore waren Fernschüsse, wo er in die Mitte gezogen ist und das Ding reingeballert hat. Auch super Freistöße geschossen. Das hat er auch in der Bundesliga noch nirgendwo zeigen können. Finde auch, das Problem ist so ein bisschen, er ist kein richtiger Rechtsverteidiger, aber auch für Rechtsaußen nicht dribbelstark genug in der Bundesliga.
Vielleicht sollten sie mal auf dich hören.
Aber er ist ein guter Rechtsverteidiger. Ich will jetzt auch nicht schlecht reden, ausgerechnet an dem Tag, wo ich ihn hier reingepackt habe. Also, er hat ein Tor geschossen.
Das wäre total gemein. Er guckt, dass du ja seine ganze Familie vom Fernseher versammelt. Guck mal, Leute, jetzt Popcorn. Und dann nimmst du ihn einfach auseinander. Das wäre nicht in Ordnung. Nein, gib ihm den Moment.
Gib mir den Moment.
Ja,
gib mir den
stark. Moment. Doppel-6.
Karasor, der ist das erste Tor geschossen. Er hat jetzt einen Titel verloren. Er war der Bundesligaspieler mit den meisten Spielen, der nie ein Bundesligator geschossen hat.
Mhm.
Wisst ihr, wer jetzt diese Ära gebührt?
Meisten Spiele?
Der aktive Bundesligaspieler, der hatte irgendwie 120 Spiele und dann nie
kein Tor geschossen.
Kein Tor geschossen.
Ja. Also es war...
Die meisten Spiele ever Bundesligaspieler, der kein Tor geschossen hat, ist Diekmeyer, richtig? Ja. Und aktueller aktive Spieler ist jetzt Christopher Lenz.
Oh Gott, das war jetzt nicht so einfach.
Und das sind starke Frage von dir.
Der Lenzer.
Ja, der Lenzer. Aber Karasor Tor, Assist, gutes Spiel gemacht.
Ja.
Dann hat er noch den Ball geschenkt gekriegt.
Ja gut, aber er hat auch einen Assist gemacht, er hat auch das eine Tor von...
Er hat ihn auch gut abgefangen, muss man sagen.
War im Pressing dabei.
Muss auch erstmal machen, ja.
Kimmich ist halt so dein, ne? Du müsstest langsam auch einführen, dass du so eine Nummer daneben schreibst, wie oft du ihn schon eingesetzt hast.
Ja,
Kimmich, ich glaube, den haben wir erst zum zweiten oder dritten Mal jetzt drin. Also ich glaube, den Rekord halten Mamouche und Orban hier noch bei den meisten Nominierungen für die Top 11. Weil Kimmich, das ist ja immer wieder die Diskussion, hatten wir schon mal, Kimmich ist eigentlich aktuell jedes Wochenende herausragend. Ich finde schon, dass wir bei Bayern nicht über Verletzungen reden, ist halt auch ein Kimmich-Ding, weil der so viel da wettmacht und so viel auch Laufleistung bringt und so viel da abfängt.
Auf der Position, die eigentlich nichts mehr für ihn ist, ne?
Also, Zentrum.
Ja, aus den Geschichten, naja.
Und jetzt hat er halt das 1-0 eingeleitet mit einer Ecke, hat auch noch eine Riesenchance von Olise eingeleitet, die Olise, glaube ich, eigentlich machen muss, mit einem supergeilen Chipball. Also Kimmich, herausragendes Spiel. Ich mache weiter mit den Außenpositionen.
Ja.
Gittens habe ich jetzt die letzten Wochen manchmal schmerzlich übersehen, auch unfairerweise vielleicht übersehen. Und jetzt diese Woche kann ich ihn nicht mehr übersehen.
Die Hütte kannst du nicht übersehen.
Die Hütte kann man nicht übersehen, die er da gemacht hat. Jetzt irgendwie 4 Spiele am Stück ein Tor gemacht, glaube ich. 4 Pflichtspiele am Stück, schon sehr, sehr stark. Und dann habe ich lange überlegt, Paul Nebel, Doppeltorschütze, klar, muss er eigentlich rein. Ich finde aber auch, Tom Bischoff hat wieder ein klasse Spiel gemacht.
Ja.
Rechts. Also für Tom Bischoff war auch wieder sehr gut, hat auch sein Tor dann gemacht. Hab mich dann für den Doppeltorschützen hier, Paul Nebel,
entschieden. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Wollen wir raten?
Warte. Ja, ich kann, also ich würde, also wenn Nick ein Voldemort oder nicht ist, dann ziehe ich dir den Pulli aus. Ja. Und ich würde sagen, auf jeden Fall irgendwas aus der neuen Wolfsburger Juhu-Wundertruppe.
Amura, nachdem er so über Amura geschwärmt hat, wird er natürlich drin.
Das ist ja ein Skandal dann.
Das wäre
Musiala nicht, oder was? Kommt rein, gewinnt das Spiel für die Bayern und dann kommt wieder das Argument, ist halt Musiala oder was?
So ein bisschen, ja. Ja, so ein bisschen.
Der Fluch der guten Tat.
Also ich habe tatsächlich mich mit Wind entschieden, weil Wind halt da mal nochmal richtig frischen Wind in das Spiel reingebracht, fand ich. Und die beiden Tore, die er gemacht hat, die waren auch nochmal geiler, finde ich, als das, was Amura da dann gemacht hat. Dementsprechend Wind, da der Mann des Spiels für mich und Woltemade auch, klar. auch, wie gesagt, das waren ja nicht nur die beiden Tore von Woltemade, das Spiel war einfach dann mit ihm anders vorne als Ankerpunkt. Mhm. Musiala hätte ich auch statt Woltemade oder Wind machen können. Das, glaube ich, ist kein großer Qualitätsabfall. Ich habe mich jetzt dann mal gegen Musiala entschieden.
Ich mag dein Format hier wirklich gerne. Aber ich würde mal einen Systemwechsel ab und zu mal vorschlagen.
Ich mache doch jede Woche eine neue Systeme. Wir hatten schon Dreierkette, wir hatten Viererkette, wir hatten schon eine Raute, wir hatten ja alle schon dabei.
Stimmt, hatten wir schon. Ja, ich habe das Gefühl, ich sehe hier immer das gleiche System bei dir.
Nee, ich mache halt nur nicht
diesen. Du drehst dir das so, wie du das willst.
Ich mache halt nicht diesen, also Kicker-Elf der Woche, nichts gegen die Kollegen, aber die haben dann wieder, die haben Amura, Musiala, Woltemade, Nebel und dann noch irgendwie zwei offensive Mittelfeldspieler drin, wo du dir. Das ist ja keine Elf mehr. Das sind ja einfach nur 6 Offensivspieler und 3 Defensivspieler aufgestellt. Meine persönliche Elf hier, die könnte auch so spielen. Ja, die wäre ein richtiger.
Ich habe schon das Gefühl, das verkommt langsam zum Kreativwettbewerb.
Warum?
Ja, weil du so versuchst zu überraschen mit den Nominierungen.
Ich weiß nicht, wie jetzt Woltemade, Doppeltorschütze, Wind, Doppeltorschütze. Du kannst auch Musiala reinbringen, ich finde ich auch in Ordnung. Aber auch
Doppeltorschütze.
Es sind halt 3 eingewechselte Doppeltorschützen. So.
Tja. Das ist natürlich für jemanden wie dich, der sich mit so einer schwierigen Aufgabenstellung auseinandersetzen muss, kein dankbarer Job, kein dankbares Moment. Tum, deswegen müssen wir das nehmen, was du hast. Und ich finde aber, du hast das ganz gut gemacht. Ich frage mich ja die ganze Zeit, was ist jetzt mit Adeyemi, wenn der wiederkommt? Bei Nugittens spielt stark, ist eigentlich gar nicht mehr auf links außen wegzudenken. Werden die sich dann so ein bisschen abwechseln? Spielt Adeyemi gar nicht oder spielt er woanders? Oder?
Da können wir gleich mal drüber reden, wenn wir jetzt über Dortmund reden. Ja. Spannendes Thema.
Finde ich ein sehr spannendes Thema. Das
ist auch eine Meinung, ja.
Dann sagen wir vielen Dank an Sky und das war unser Sky-Team der Woche. Und dann machen wir direkt weiter mit Borussia Dortmund und können vielleicht diese und mehrere Fragen klären. Dortmund, ja, immer auch wieder diese Frage der Konstanz, dass sie in ihren Leistungsspitzen in der Lage sind, viele Teams zu ärgern. Das haben wir zuletzt jetzt beim Spiel gegen Bayern München gesehen, aber dann auch oftmals wieder Tristesse im Liga-Alltag. Jetzt ein Auswärtsspiel bei der anderen Borussia, ein alter Klassiker. Gladbach gegen Dortmund und da war eben jener Beino Gittens in der 64. Minute derjenige, von dem man dachte, er bringt vielleicht für Dortmund das Spiel nach Hause, aber Gladbach kam dann nochmal zurück durch einen Foul auf Elfmeter von Stöger, ja, der die Verantwortung da übernehmen durfte und man ist, glaube ich, mit einem 1:1 aus Dortmunder Sicht dann auch eher unzufrieden. Oder wie seht ihr das?
Ja, wenn du jetzt den schlechtesten Auswärtsstart als Borussia Dortmund seit 35 Jahren oder sowas hast, du hast jetzt, wie viel war das, der 2. Auswärtspunkt, den sie geholt haben? Mhm. Also, dann kannst du, glaube ich, nicht zufrieden sein als Borussia Dortmund. Auch wenn du gegen ein starkes Borussia Mönchengladbach gespielt hast, aber trotzdem muss da doch, glaube ich, der Anspruch sein, mehr rauszuholen. Gerade wenn du da in Führung gehst, also wenn du dir auch noch die Führung holst, dann 1-0 in Führung liegst und Gladbach an diesem Tag nach vorne seine Probleme hatte. Also, dementsprechend haben sie auch Gladbach wieder selbst ins Spiel geholt mit diesem Elfmeter. Ich glaube schon, Dortmund hat sich dann im Nachhinein zurecht geärgert, dass sie da nicht mehr rausgeholt haben. Mhm. Müssen sie auch langsam mal auswärts, wenn sie irgendwie da noch vorne ranschließen wollen. Also das ist ja, glaube ich, schon, das Thema Bayern ist schon durch. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden, aber es geht ja auch um Thema Champions League und sowas. Es ist nicht ausgemacht, dass dieses Jahr wieder der 5. Platz für die Champions League reicht.
Das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich.
Und ich kann sagen,
ist eher unwahrscheinlich, weil wir
auch wirklich, ja,
nicht so viele Punkte bisher geholt haben.
Leipzig, Stuttgart.
Und dort auf einen weiterzukommen. Und wenn dann Leipzig, Stuttgart rausfliegt, Hoffenheim steht auch nicht so gut da in der Europa League. Heidenheim steht gut da, aber Hoffenheim nicht.
Ja, aber Heidenheim wird ja auch nicht tief gehen. Also wird das dann auch irgendwann vorbei sein. Auch keine Punkte mehr. Ja, stimmt, ne? Dann,
ja. Aber da ist nicht von auszugehen. Deswegen, irgendwann müssen sie mal auswärts anfangen zu punkten. So. Mhm.
Ja, also ich finde, also lass uns mal über die spielentscheidenden Szenen reden. Also klar, das geile Tor von Gittens, da gibt's gar nicht so viel zu sagen. Das war wirklich, hat mich auch ein bisschen so ein Mamouche-Tor auch, wie neulich an der Seitenlinie, wo einfach vorbeigerannt, reingeschossen, trocken. Gittens macht Spaß. Ich finde dann diese Szene mit dem vermeintlichen Handelfmeter oder Nicht-Handelfmeter mit Gyrassi, die würde ich gerne mal diskutieren.
Wir waren noch beim Stande vom 0-0, also da gab es ja dann 2 Szenen kurz hintereinander. Ich meine einmal Benze Baini, der einem Gladbacher Spieler in die Hacken läuft, als der Ball aber schon hinter die Außenlinie überquert hat.
Nee, das ich glaube, der Ball war nicht auf
dem Feld. Der Ball lief gerade über die Außenlinie. Also der Ball war noch auf dem Feld und er hätte den aber nicht mehr erwischt.
Nee,
also der Ball,
genau. Da sind wir schon mitten in der Diskussion.
Ja.
Es gab zwei Situationen, die direkt aufeinander folgten.
Okay, das erste war
das und das andere war das Handspiel.
Dann kam die Ecke
logisch an, da wo was zuerst war. Und das ist die Situation, die du gerade schilderst.
Und das wurde so bewertet, dass der Schiri gesagt hat, das war ein Unfall oder was und kein bewusstes Foul. Da möchte ich aber mal eine Frage zu stellen. Wenn Benze Baini in der Situation den Spieler aus Versehen verletzt hätte und er hätte ausgewechselt werden müssen, was wäre dann? Dann wäre es auch ein Versehen gewesen und nicht geahndet und kein Elfmeter. Also theoretisch hätte er ihm da, also verstehst du, das Problem ist, ob absichtlich oder nicht, wird ja im Mittelfeld auch nicht darüber entschieden, ob es ein Foul ist oder nicht. Ne? Also
ich muss sagen,
er tritt dem ja auf den Fuß.
Also als ich das gesehen habe, habe ich in die WhatsApp-Gruppe, es gab keine Antwort von irgendjemandem, das mal kurz als Kritik an alle. Aber mein erster Impuls war Danke, war klarer Elfmeter. Weil ich mir auch oft denke, es gibt so Situationen, Beispiel, ein Konter läuft, Stürmer hier auf der linken Seite schießt ein Tor, aber in der Mitte ist irgendein anderer Angreifer beim Versuch, einen Verteidiger zu überholen, dem irgendwie auch zu sehen in die Hacken gerannt, der fällt um, Schiri guckt sich das nochmal an, ah ja, der hat ihm da ja zu Fall gebracht, Tor zählt nicht oder so. Solche Situationen gab es schon, auch abseits des Balles, auch versehentlich, ohne dass das in irgendeiner Form ja gewollt war, weil warum soll jemand anderem faulen, wenn der gar nicht mehr eingreifen kann? Also es gab schon so Situationen und er läuft ihm sozusagen auf den Fuß, er trifft ihn da wirklich auf den Knöchel, das ist ein ganz klarer Kontakt und eigentlich ist es ein klares Foul, weil die Intention, vielleicht haben sich die Regeln da so geändert, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel die Intention bei der Bewertung, ob faul oder nicht, überhaupt eine Rolle spielt. Und er trifft ihn halt ganz klar. Punkt. Und deswegen war das für mich ein klarer Elfmeter. Der Ball war im Spiel. Das ist halt der entscheidende Punkt. Wenn der Ball aus dem Spiel raus ist, kannst du noch eine persönliche Strafe aussprechen. Also du kannst ihm dafür eine gelbe Karte geben, aber kein Elfmeter mehr, weil der Ball nicht mehr im Spiel ist. Aber der Ball war im Spiel. Er rollt ins Aus. Aber deswegen hatte ich gedacht, okay, das ist ein Elfmeter. Aber dann kam diese Definition, es ist ein Unfall. Und ich ehrlich gesagt, mein Schiri-Schein ist 25 Jahre alt und natürlich überhaupt nicht mehr gültig. Aber gibt es diese Definition im Regelwerk? Das war ein Unfall?
Dann muss ja schon irgendwie eine Aktion zum Gegner sein. Das muss irgendwie ein Zweikampf zumindest herrschen oder irgendwas, damit da halt ein Foul sein kann. Das Problem ist, was ich damit halt habe, weil du hast ja mit allem recht und rein regeltechnisch hast du wahrscheinlich recht. Regeltechnisch ist ein Elfmeter. Aber auch wenn der Ball nicht im Aus war, es war kein Zweikampf um den Ball. Also da sind wir uns ja einig. Der Ball war so weit weg, selbst wenn er hätte Teleport machen müssen, um noch an den Ball zu kommen. Und dementsprechend, wenn jetzt jedes Mal ein Elfmeter gepfiffen wird, wenn irgendwo im Strafraum jemand einen Fuß auf den Fuß eines anderen bekommt, dann hätten wir ein Problem.
Moment, Moment, Moment. Wir erinnern uns, Zidane gegen Materazzo. Hear me out. War das ein Kampf um den Ball? Der Kopfstoß? War kein Kampf um den Ball.
Das ist was anderes. Aber das war jetzt aber auch keine Tätlichkeit, die Baini hier begangen hat.
Das sagst du jetzt so vor Gericht, und als Anwalt weiß ich das, vor Gericht, das ist vielleicht richtig, aber kannst du das beweisen? Weil er geht hin und tritt ihm in die fucking Haxen. Deshalb habe ich gefragt, was ist, wenn er ihn verletzt? Stell dir vor, das ist der Starspieler. Stell dir vor, das wäre jetzt mal Omar Marmoush gewesen. Der geht dahin, tritt ihm in die Achillesferse und die ist gerissen.
Dann kannst du immer noch eine rote Karte geben, dann sind wir immer noch bei der Elfmeter-Diskussion weiter. Das sind dann zwei verschiedene Diskussionen.
Aber du kannst aber nicht eine rote Karte geben, während der Ball noch im Feld ist und nicht auf Elfmeter entscheiden. Soll denn das zu begründen sein?
Ja, gut.
Wenn das Spiel vorher schon unterbrochen war, dann okay, aber war es ja nicht.
Ja, aber fändest du, die Chance, dass hier ein Tor besteht, ist null.
Ja,
also die ist wirklich bei null.
Es geht
null.
Doch nicht um Gerechtigkeit. Das ist so lustig, weil du hast immer so zwei. Auf der einen Seite bist du wie ein Roboter und wenn ich mit dir über HSV-Situation diskutiere oder so, dann kommst du mir mit nein, die Regel besagt 27 Grad. Und jetzt dehnst du sie ein bisschen und sagst, wenn wir jetzt da pfeifen würden, müssten wir immer. Das ist ja dann eher so eine ganz schwammige Definition der Regel.
Ja, wo ist jetzt das Problem?
Das Problem ist, dass die
darf ich kein widersprüchlicher Mensch sein?
Ich hab gedacht, du bist eher so ein Faktentyp und du suchst wirklich.
Ja, aber doch mal ernsthaft, der Ball ist doch praktisch im Aus.
Ja, aber nicht, nee, es hat nicht überhaupt praktisch.
Und das ist auch überhaupt keine fiese Aktion hier. Wir haben hier keine fiese Aktion, sondern wirklich, die laufen ineinander. Ups, passiert 100 Mal in einem Spiel.
Sehe ich ja tatsächlich, ich sehe es ja auch, ich stelle die Frage ja nur provokativ, weil ich sie erklärt, so ein bisschen den Finger da in die Wunde halte. Aber dann lass uns über die Gyrassi-Szene reden, im gleichen Spiel.
Ist aber
eine
andere Szene, ja.
Ist eine andere Szene, aber wir haben hier noch drüber geredet, dass wir es gut finden, dass es nur dann Elfmeter und Handspiel gibt, wenn der Schuss aufs Tor kommt. Das wurde dann, so wie ich es mitgekriegt habe, auch geändert. Das Regelsystem wurde angepasst. Jetzt haben wir die Situation, Gyrassi wird angeschossen im Strafraum, die Hand ist weg vom Körper, sie ist nicht mit Spannung, sie flappert da so ein bisschen lapidar hin, aber sie ist nicht am Körper, wo andere sie hinterm Arm machen und ihre Mobilität dadurch einschränken. Sie ist nicht am Körper, der Ball geht direkt aufs Tor, wird aber von der Hand ein Stück weit gebremst. Und dann heißt es kein Elfmeter, weil da keine Spannung in der Hand ist. Also irgendwann müssen wir doch dann auch mal aufhören, immer noch ein Sternchen irgendwo hinzumachen und zu sagen, aber. Warum ist die Regel nicht einfach, wenn ein Schuss aufs Tor ist und auf dem Weg zum Tor eine Hand berührt, ist es fucking Elfmeter. Wie viel Prozent Spannung da drinne ist, ist dann egal. Weil das ist jetzt die Definition. Geht der Schuss aufs Tor und trifft eine Hand, Elfmeter. Das ist doch eine ganz klare Regel, wo man nicht mehr dann drüber diskutieren kann. Jetzt diskutieren wir wieder darum, wie viel Spannung ist im Arm.
Ich möchte nämlich nicht über die Szene reden, solange Nils am Tisch ist. Ich muss sagen, ich habe auch Angst vor dieser Szene mit Nils zu besprechen.
Ja, aber du ganz kurz, du hast Angst vor Nils.
Ich habe Angst, ja, weil die Szene ist doch 1:1 die Cucurella-Szene.
Wir beide sind mit im Raum und du hast Angst vor Nils.
Ja, bei dieser Szene, weil das ist 1:1 die Cucurella-Szene. Und wenn man eins weiß, ist, dass wenn man bei Cucurella auch nur leichten Zweifel daran macht, dass das ein Elfmeter gewesen ist, dann, dass Nils mich hier unter dem Tisch wieder grün und blau tritt. Das kriegt er gar nicht mit, wie er ja die ganze Zeit mit seinen Beinen gegen mich arbeitet.
Ja.
Wenn man hier auch nur was sagt, weil das ist wirklich 1:1 die Cucurella-Szene gewesen. Man muss es ja mal so sagen. Es gab ja auch im Internet die ganzen Memes, wo sie das all die beiden Szenen nebeneinander gestellt sind und das ist dieselbe Szene. Also das ist Corporate wants you to find the differences and there is no difference in diesen Szenen.
Same picture.
It's the same picture. Es ist 1:1 genau, auch vom Abstand des Schusses her, ein bisschen, Cucurella hat noch ein bisschen mehr Abstand zum Schuss, aber ja, es ist halt 1:1 dieselbe Szene und dann natürlich die UEFA beim einen sagt, das ist ein Elfmeter.
Nur jetzt gab es diesen Beschluss, dass eben wenn der Ball aufs Tor geht, dass es dann Elfmeter ist. Und dann wird wieder ein Sternchen dran gefügt, aber nur, wenn der Arm x Prozent Spannung hat. Das nervt mich, weil dadurch öffnest du wieder du willst die Regel vereinfachen und nachvollziehbarer machen und fügst aber wieder so eine Ausnahme mit rein, die dann wieder diskutiert werden kann, weil die Spannung des Arms ist natürlich schon wieder ein Thema, wo du eine Stunde drüber diskutieren kannst.
Bei der Spannung des Arms ist ja schon lange ein Kriterium. Da haben wir auch schon hier oft drüber geredet, war da Spannung auf dem Arm oder nicht. Das ist ja so ein Kriterium.
Aber ich meine, in Kombination mit dem Schuss aufs Tor halt.
Also ich bin da auch bei Eddie auf jeden Fall, weil ich finde, dass das eine völlig wischiwaschi Bewertung ist, ob auf einem Arm Spannung ist. Weil es hängt erstmal, nicht jeder ist gleich stark, nicht jeder hat die gleiche Spannung. Und dann gibt es ja. Also du willst ja eigentlich von der Spannung auf die Intention ableiten. Und was du eigentlich sagst, ist ja, wollte er das? Ist das eine bewusste Abwehrbewegung? Weil wenn ich eine bewusste Abwehrbewegung mache, spanne ich den Arm an, weil ich will den Ball ja aufhalten. Und wenn sie locker ist, dann ist das keine Absicht von mir. Also es ist ja der Versuch, auf die Intention zu schließen. Also das ist ja noch wieder ein Schritt, den du dazu packst.
Genau.
Und ich habe das auch das überhaupt nicht verstanden. Bei dem ersten Elfmeter, mit jetzt 2 Stunden später, habe ich auch gedacht, ja, okay, alles klar, pfeifen wir nicht, verstehe ich. Bei dem Ding habe ich gedacht, okay, aber den muss, weil es war ja kurz danach. Und habe ich, okay.
Dieselbe, das war die Ecke, die da.
Genau, das war kurz danach.
Da
habe ich gedacht, okay, den kann er ihn jetzt nicht mehr verweigern. Und dann gibt er auch den Elfmeter nicht. Und das habe ich in dem Fall wirklich nicht verstanden, weil, wie ihr richtig sagt, Gyrassi lenkt einen Torschuss ab. Und
wenn ich noch einen Satz anfüge.
Ja, auch zwei.
Zu diesem Spannungsding. Zwei Sachen. Erstens, wie rechnest du aus, wie viel Spannung vonnöten ist, damit die Flugbahn von einem Ball beeinträchtigt wird? Das ist ja sehr schwer. Und dann die zweite Sache, und dann darfst du dich gerne zurückschießen. Stell dir vor, ich bin dieser Abwehrspieler. Das ist ja, hier ist keine Spannung, aber ich laufe so durch den Strafraum, der Logik nach keine Spannung
ja,
in den Armen.
Das ist wieder vergrößernde Körperfläche. Du musst jetzt auch nicht so tun, als ob es geht nur um die Spannung, sondern es gibt ja verschiedene Kriterien und eine Vergrößerung der Körperfläche ist eine, die du hiermit eindeutig gegeben hast. So. Und Spannung ist dann halt ein anderer bei der Frage, weil das ist ja dann wieder die Frage, wie viel vergrößert er die Körperfläche damit und nicht. Aber ja, ich bin halt immer froh, wenn es keinen Handelfmeter gibt, sage ich ganz ehrlich.
Du hast Elfmeter, das ist das
Problem. Ich hasse Elfmeter, das habe ich jetzt aber auch schon hier in diesem Kanal.
Das ist das Problem.
Zur Genüge weißt
du, was ich glaube, du hast irgendwann mal da in Lauenburg, da in der Kreisliga, hast du mal einen Elfmeter verschossen.
Ich durfte keinen Elfmeter schießen, ja, weil ich nicht gut war,
Elfmeterschießen. Ja, aber warum?
Wie viel hast du verschuldet durch deine Armhaltung?
Ich hab nie einen Handelfmeter verurteilt. Wirklich nicht. Ich war ein sehr fairer Spieler.
Das wage ich zu bezweifeln.
Das wagst du zu bezweifeln, dass ich ein fairer Spieler war oder was?
Hinterhältig.
Mein ganzer Charakter schreit, dass ich ein unfairer Spieler war.
Na gut, das stimmt.
Fair.
Ja, ich verstehe, aber wir müssen ja auch dann ganz ehrlich sagen, wenn das Cucurella-Ding Elfmeter ist, im Nachhinein, dann muss das hier auch ein Elfmeter sein. So, ja. Punkt, Ende.
Also wir können zumindest mal festhalten, glaube ich, wir diskutieren über beide Szenen, was zumindest mal die Berechtigung gibt, dass die Gladbach-Fans auch diskutieren und sich auch fragen, Mensch, wäre da vielleicht nicht auch eine andere Entscheidung drin gewesen? Zumindest einen vielleicht von den zwei möglichen Elfmetern. Sie haben natürlich dann später noch einen bekommen. Das war dann eine andere Situation. Den hat Stöger reingemacht und das war dann vielleicht versöhnlich.
Da will ich aber auch nochmal drüber diskutieren, weil das habe ich jetzt nicht verstanden. Das wurde auch im Nachhinein aber auch gar nicht diskutiert. Weil bei dieser Situation ist ja so, dass Kleindienst den Ball einschieben möchte. Also Kleindienst ist ja allein vorm Tor und wenn er an den Ball kommt, ist der Ball im Tor. Also wir reden hier von einer glasklaren Torchance. Das
rote Karte ist.
Ja, eben. Also ein Groß greift ihm ja dann oben rein und dann kriegt er gelb und Elfmeter. Okay, es darf keine Doppelbestrafung geben. Also wenn ein Spieler in einem Kampf und einem Ball den Ball spielen möchte, dann ist das keine rote Karte im Zusammenspiel mit Elfmeter. Mhm. Aber Groß hat ja da gar keine Chance auf den Ball. Er verhindert ja einfach nur eine glasklare Torchance und dann ist es doch eigentlich relativ wurscht, ob das dann.
Ja, eben, ja. Das ist das, was ich meine. Jetzt bist du mir ganz tief im Regelwerk drin.
Ja.
Das ist genau dieses Flackern zwischen zwei Aggregatzuständen bei dir. Das fände ich zum Beispiel irrational hart, ja. weil das ein Stück weit auch konjunktiv ist. Man glaubt anhand der Flugbahn und anhand der Bewegung, dass Kleindienst da reinkommen müsste und man glaubt anhand des Skillsets, welches er so gezeigt hat in den letzten Monaten, den müsste ein Kleindienst eigentlich auch reinmachen. Aber es ist eben noch eine andere Situation, als wenn jemand einschussbereit vorm leeren Tor steht, weil er den Torwart umkurvt hat und wird dann von hinten rumgerissen oder so. Das ist dann eine klare rote Karte. In der Situation gab es, finde ich, noch so ein, zwei Variablen. Wie kommt der Ball letztendlich? Wie steht Kleindienst? Kann er den richtig mit der richtigen Körperhaltung auch reindrücken und so? Da gibt es so ein, zwei Variablen. Und es ist, und jetzt zitiere ich dich im Prinzip, dann musst du 111 Meter fallen, ja. Weil dieses Halten und Klammern hast du bei jeder Ecke, bei jeder Standardsituation, in der Ball in den Strafraum besegelt, hast du diese Rangeleien, die es halten und ziehen. Und das war, finde ich, ein korrekter Elfmeter. Aber auch da wird wieder diskutiert, da musst du ja 100 Elfmeter
fallen. Ja, aber ich habe jetzt nie behauptet, dass es kein korrekter Elfmeter war. Es war ein Elfmeter, die Hand hat da oben nichts zu suchen, bla bla.
Ja.
Und ich finde auch, das ist ja der Unterschied. Ich finde es auch richtig, dass er nicht rot bekommen hat. Ich finde es auch richtig, dass wir nicht diese Doppel- und Dreifachbestrafung da haben. Aber ich habe jetzt einfach nur mal rein regeltechnisch gefragt, wieso da dann keine rote Karte gab. Weil ich finde, wenn du jetzt einfach regeltechnisch argumentierst, gibt es da Argumente, genauso wie es für den ersten Elfmeter Argumente gibt. Aber beides sind ja, haben wir recht, wollen wir nicht sehen. Mhm. Soll ich uns mal wieder so zurück zum Spiel? Dann
Och, natürlich. Warum? Wir kommen zurück zum Spiel. Wir waren ja auch so gerade dabei, es kam das 1-1 dann durch Gladbach. Was wolltest du?
Ich habe so einen schönen Pulli an und ihr seid so gemein zu mir.
Aber wir sind heute ein bisschen bissig.
Aber ich mag deinen Pulli.
Ich mag deinen Pulli sehr. Ich mag vor allem, ich mag, wie du ihn trägst. Du trägst ihn mit einem Selbstverständnis, was...
Ganz freiwillig trage ich ihn.
Ja, wie jeder so.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so in so einer Runde, ne, wenn ich hier so sitze mit euch und mir halt ich könnte ihn nicht so tragen wie du.
Du trägst ihn
mit Würde. Das ist ein Skill, den hast du über Jahre hier kultiviert.
Ja. Pullis mit diesen zu tragen. Ich weiß auch gar nicht jetzt mal so im Nachhinein, jetzt, wenn wir mal auf sportlich zurückkommen, wie ich diese Leistung von beiden Mannschaften bewerten soll. Weil ich finde, Dortmund hat nicht diese Art von Dominanz ausgestrahlt, die ich mir vielleicht gewünscht hätte. Aber sie hatten immer wieder einzelne Phasen, wo sie dann Gladbach ganz gut hin und her gespielt haben. Ja, Gladbach hatte auch wieder Phasen, wo sie im Mann gegen Mann wirklich hoch gepresst haben und wo dann auch Stöger beispielsweise richtig hinter dem Matcher her war. Aber dann hatten sie auch wieder so Zuspiele nach vorne, wo du dir gedacht hast, Mensch, dieser Konter, der hätte jetzt was bewirkt, wenn der Ball einfach genauer kommt.
Ich fand das war eine schöne Spiegel von dem, was wir vorher wussten. Borussia Dortmund zu Hause überragend, auswärts nicht in der Lage, muss dahin, zeigt das auch in Ansätzen, individuelle Stärke sorgt dafür, dass das Spiel sich auch in ihre Richtung verschieben kann. Und Gladbach mit dem, wenn sogar Etienne anfängt, Lobeshymnen über die loszulassen, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem sie da reingehen, gegen ja immer noch eine der Top-Mannschaften der Bundesliga, dass sie es auch, wie sie es zurückholen, aber sich zurückholen, ist am Ende, also so wie ich es gesehen habe, dann damit noch leistungsgerecht und ein ordentliches Unentschieden, was aber beide hätten gewinnen müssen. Mhm. Und so fühlt sich das, also ich finde, beide müssen gewinnen und beide können am Ende glücklich damit sein, dass sie einen Punkt haben.
Man muss vielleicht auch nochmal über diesen, über Chan Chavanchara reden, der eingewechselt wird in der 89. und in der 91. mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.
Wem von uns hier in der Gruppe würde das passieren können?
Ach, das ist gemein. Das ist, come on, das ist so eine blöde Frage.
Wir sind, Moment, ich war gar nicht bei dir, ich war bei ihm.
Ja, das klingt total nach mir. Das
ich finde, der sieht nämlich aus. Guck mal, du ziehst dir den falschen Schirm. Wir reden hier von, der sieht doch auch so unscheinbar aus. Guck ihn dir an.
Ja, komm, wir wissen alle, wenn wir eine Fußballmannschaft wären, wissen wir alle, wer hier die Karten sammeln würde. Und zwar nicht wegen Fouls. Also nicht wegen Grätschen.
Ja, ich habe versucht, das in seine Richtung zu schieben. Du wolltest
nein, das ist zu eindeutig.
Nein, das ist, aber okay, du sagst, oder du hast, glaube ich, gerade gesagt, im Prinzip können sich zwei als Verlierer auch fühlen, ja, weil es für beide ein bisschen zu wenig ist.
Ja.
Komm nicht vom Fleck.
Komm nicht so wirklich vom Fleck. Gehe ich mit dir. Ich meine, für Gladbach muss man sagen, das ist jetzt noch nicht ganz der Anspruch, dass du zu Hause Dortmund schlägst. Ich glaube, dass man vom Ergebnis her in Gladbach auch gut damit leben kann. Ich glaube, dass sich Dortmund da ein bisschen mehr ärgern muss, einfach weil die andere Ansprüche haben. Die müssen da oben in die Top 4 rein. Und derzeit sind halt einige Plätze besetzt und sie sind in der Verfolgerrolle und sind eben auch auswärts noch überhaupt nicht in Gang gekommen. Und dann führst du auch 1-0. Und dann musst du vielleicht auch, wenn du dann auch zu so einem späten Zeitpunkt im Spiel in Führung gehst, das vielleicht dann auch mal ein bisschen souveräner spielen und nach Hause bringen. Da fehlt es bei Dortmund eben noch, finde ich, an den letzten Prozenten, um wirklich eine Spitzenmannschaft zu sein.
Zumindest auswärts.
Ja, zumindest auswärts. Aber das ist ja in der Gesamtbetrachtung, ist das dann eben der Faktor, der fehlt. Zu Hause machen sie es natürlich deutlich besser. Ja, gut, dann finde ich, können wir jetzt vielleicht so als zweiten roten Faden dann auch so bei so kontroversen Schiedsrichterentscheidungen bleiben. Da gibt es ja noch so ein, zwei Partien, die man da jetzt besprechen könnte. Machen wir mal den Anfang mit Leverkusen. Da gab es, glaube ich, auch so zwei Szenen, bei denen Leverkusen sich vielleicht auch so ein bisschen benachteiligt fühlen kann. Die wurden nicht so heiß diskutiert, vielleicht zum einen, weil es Leverkusen ist und zum anderen, weil sie zu dem Zeitpunkt als sicherer Sieger eigentlich aussahen. Mhm. Sie haben St. Pauli wirklich beherrscht, waren die klar bessere Mannschaft. Und dann ist aber St. Pauli in der 84. Minute durch Gilavogi nochmal rangekommen, macht das 2-1 und hat dann auch noch eine Chance auf einen Ausgleich. Leverkusen bringt es dann nach Hause, aber das war wieder so eine Situation, wo du denkst, die machen vieles richtig, aber am Ende wird es trotzdem eng. Sie holen die 3 Punkte, aber es hätte auch wieder anders ausgehen können. Und das ist das Ding, was Leverkusen wiederum so ein bisschen fehlt. Diese Souveränität, die spielerische Überlegenheit auch in Ergebnissen umzumünzen.
Das war so ein krasses Spiel. Die haben doch vor kurzem schon mal gegen wen haben sie dann auch 3-0 geführt und noch 3-3 gespielt. Wo war denn das? Das war auch diese Saison.
Ja, sie haben diverse so Spiele.
War das nicht gegen Bochum oder Kiel? Auf jeden Fall irgendwas im Keller. Vielleicht, das ist jetzt dünnes Eis, guckt mir jemand nach, während ich weiterquatsche.
Bochum haben sie unentschieden gespielt, auf jeden Fall.
Nee, die haben doch auch irgendwie früh geführt und dann aufgehört. Und dieses Spiel, ich habe das ja nur so mit dem Auge mitgekriegt, als ich da im Oman war, aber dann die ersten Szenen davon gesehen und ich dachte mir, Heidewitzka, werden die hier St. Pauli heute aus der Halle schießen? Mhm. Weil du gerade in den ersten Einzelaktionen, zu den ersten Toren geführt hast, so gemerkt hast, das ist so Cheatcode gegeneinander gespielt hat, das war einfach nicht der gleiche Fußball, den sie gespielt haben. Und dass St. Pauli da auf einmal wieder zurückkommt und das nochmal eng wird, ist halt ein Bayer-Leverkusen-Problem und kein St. Pauli-Lob, ehrlicherweise.
Mhm. Wobei St. Pauli das schon gut gemacht hat dann
aber
nach der Pause. Die haben auch dann mutiger gespielt. Ja. Klar, in der ersten Halbzeit haben sie dann noch sich sehr weit hineingestellt. In der zweiten Halbzeit hatten sie dann auch was vom Ball und haben dann auch ein bisschen ihre Klasse gezeigt. Und ich fand gerade Gilavogi hat ein gutes Spiel gemacht.
Geiles Tor.
Ja, ein schönes Tor auch gemacht. Das Problem ist bei Leverkusen, ja, die haben halt auch, das können wir dieselbe Analyse copy-pasten, was wir schon bei Bayern, Dortmund, Stuttgart gesagt haben, auch die sind ja nicht mit ihrer Top-11 unterwegs. Auch die haben halt vorne einfach keinen Stürmer drin. Und die haben halt das Glück gehabt, dass dann Pauli da in der 5 Minuten noch nicht ganz wach ist und Wirtz da zwischen den Linien völlig frei lässt und er dann mit einem einfachen Trick dann sich da durchschummelt. Aber auch Leverkusen hat damit zu kämpfen, dass sie eben vorne keinen Stürmer drin haben, dass dann ihre Angriffe dann eben nicht ganz so flüssig sind. Und dann wird halt ein Wirtz ausgewechselt, dann hast du wirklich vorne gar keine Option mehr, dann den Ball mal zu halten oder einen Spieler da ins Dribbling zu schicken. Und das ist schon ein Qualitätsabfall auch, den Leverkusen da zu verkraften hat.
Ja, unbedingt. Also das ist ganz klar. Nicht nur vorne, auch hinten haben sie oft zumindest mal keine Alternativen gehabt, um zu rotieren. Mukiele ist jetzt wieder fit, aber der hat auch lange gefehlt. Mit der Dreifachbelastung. Sie haben ja auch im Pokal ein super schwieriges Spiel gehabt. Das schwerst Denkbare, nämlich auswärts bei den Bayern. Also das ist ja auch nochmal obendrauf. Also die gehen auch ein bisschen am Stock. Aber na klar, Boniface und Schick da vorne, das ist natürlich... Erst sind beide fit und weiß nicht, wenn du hast einen Schick auf der Bank, was ein Luxus, dann kommt der, schießt da irgendwie in jedem Spiel ein, zwei Tore und ist dann auch wieder auf der Ausfallliste.
Ja. Und ja. Du musst halt rechts dann mit Arthur spielen, weil du einen Frimpong mal schonen willst. Und Arthur hat halt wirklich nicht gut auszusehen. Also wenn wir gerade Gilogi gelobt haben, muss man auch sagen, okay, hat ein paar Mal Arthur ganz schön nass gemacht da auf der Seite. So. Ja.
Genau. Aber Schick ist wohl wieder im Teamtraining zurück. Ja. Also ist nur eine kleine Blessur.
Ja. Aber um dann dir auch den Ball wieder zuzuwerfen, dass es so eng wurde, lag auch ein bisschen am Schiedsrichter, weil ich finde, den klarsten Nicht-Elfmeter hatte, dann war dann die Szene von Nemeth, wo er dann doch ziemlich deutlich den Mann nur trifft und dadurch auch verhindert, dass der Mann zum Ball kommt.
Ja, und das verstehe ich halt nicht, weshalb da in so einer klaren Situation nicht eingegriffen wird.
Nee. Das muss auch ein Fehler sein. Also ich bin das kann man nicht anders mehr erklären, weil er trifft ja wirklich gar nicht den Ball, sondern er trifft nur den Gegenspieler und das ist ein Foul. Das ist
klar.
Ein Foul. So. Es ist nicht mehr, dass du auch, da ist gar kein Ermessensspielraum mehr dabei gewesen.
Genau, und wenn wir jetzt so elendig lange über die Entscheidung in Gladbach diskutieren, dann kann man eigentlich da gar nicht drüber hinweggehen, weil das die viel klarere Situation ist. Und das meine ich, vielleicht lag es daran, weil Leverkusen so überlegen war, dass man dachte, das haben die gar nicht nötig, sozusagen. Das läuft ja auch so in deren Richtung. Aber wenn jetzt am Ende das Spiel 2-2 ausgeht, dann hast du eine Diskussion. Weil das war ein ganz glasklarer Fehler.
Ja.
Punkt. Ja. Was ist bei euch da, Party?
Nee, alles gut.
Zeigt mir seinen Chick gekauft bei Kickbase.
Ja, weiß ich doch. Da habe ich mir gedacht, der Nico spielt auch noch mit.
Ja.
Guter Move gewesen.
Aber nur weil ich habe mich gewundert, ich habe nicht viel drüber. Und
ich wollte auch, es ging, ich habe schon 3 Spieler gehabt.
Nur Luxusprobleme.
Genau. Yo, also,
Entschuldigung.
Leverkusen gewinnt, St. Pauli. Zieht sich achtbar aus der Affäre, sag ich mal. Und ja, weiß weiter auch zu beweisen, dass sie in der Liga angekommen sind.
Genau, ich finde, Entschuldigung, den halben Gedanken nur gehabt, aber ich finde das halt so schön zu sehen, dass die offensichtlich dann dadurch, dass Heidenheim dann doch ein bisschen merkt, dass Dreifachbelastung, jetzt noch Doppelbelastung, so ein bisschen schmerzen kann, so sind sie mitten im Rennen da, um diesen einen Platz, den sie brauchen. Freut mich persönlich und das ist ehrlicherweise schön zu sehen.
Pauli wird den Klassenerhalt schaffen.
Ja. Ja, sieht derzeit danach aus, ja.
Sortiert sich jetzt auch da unten und bleibt auch so, ne? Da wird sich nicht mehr viel ändern.
Ändert sich nichts mehr. Das ist fertig.
Da kommt keiner rein. Ist die Frage, ob zwischen 16 und 17 irgendwann nochmal wieder ein Anschluss entsteht oder ob die das relativ schnell.
Alles genauso wird sich nicht mehr ändern.
Das ist auch so, ja, ne?
Habe ich es auch so?
Ja, St. Pauli, Heidenheim, Kiel, Bochum?
Nee, ich habe Bochum, ich habe Kiel letzter, dann St. Pauli 17. und Bochum in der Relegation ist.
So, ich habe es auch. Ich habe St. Pauli auch auf Abstiegskandidaten getippt.
Ich habe es, glaube ich, genau so.
Aber ich finde, St. Pauli hat sich auch in dieser Partie, hat mir in Ansätzen dann doch schon besser gefallen, als was ich von den meisten anderen Abstiegskandidaten, also gerade Bochum und Kiel und aber auch Heidenheim. Ja, ich finde die. Potenzial. Der
Abstiegskampf ist leider nicht so geil bisher diese Saison, weil einfach Bochum und Kiel so weit weg sind von enger Form. Also Kiel, okay, kann mit 2 Siegen da rein sein, aber Bochum allein ist auch schon so weit weg von Gut und Böse.
Und wenn du dir St. Pauli, die entscheidende Zahl da unten im Keller ist halt die Gegentoranzahl vom FC St. Pauli, ne?
Ja, 17.
Da sind sie einfach mal viel, viel besser als alles drumherum.
Ja. Bleiben wir beim Abstiegskampf. Reden wir über Kiel. Und das ist insofern eine doppelte Brücke, weil diese VAR-Geschichte jetzt ins nächste Spiel geht und gleichzeitig wir hier schön im Abschiedskampf bleiben, den wir gerade besprochen haben. Auch beim Spiel Kiel gegen Leipzig gab es strittige Situationen. Zum einen ein Elfmeter für Leipzig nach einem vermeintlichen Foul an Openda, was ich weiß nicht, ob ich was übersehe, aber es war für mich eine glasklare Schwalbe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht gesehen habe. Ich will die Möglichkeit offen lassen, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil ich das so unverständlich finde, dass ich mir die ganze Zeit, das kann nicht sein. Ich muss hier irgendwas übersehen. Weil da war so ein minimaler Kontakt und Openda geht sehr wohl auch mit einer Verspätung da unnötig zu Boden, dass man sich denkt, okay, der will nichts anderes als diesen Elfmeter schinden und dass er dafür belohnt wird und das auch einem VAR-Check standhält, ohne dass dem Schiedsrichter gesagt wird, guck's dir nochmal an. Das habe ich zu keinem Zeitpunkt verstanden. Und du kannst natürlich als auf Kieler Seite dann auch noch auf der anderen Seite dich dann ein bisschen benachteiligt fühlen, weil Gulaschi ja, glaube ich, Harris da
weggehauen
hat. Also, wenn wir schon über VAR reden, müssen wir jetzt über diese Szenen auch nochmal sprechen.
Ja, also ja, auf jeden Fall. Du kannst halt bei Openda noch sagen, okay, es ist eine Berührung da. Also
oben an der Schulter, oder?
Ja, genau, er zieht ihn da oben an der Schulter und er berührt ihn da und kann man auch dann argumentieren, okay, bei der Geschwindigkeit reicht manchmal so eine kleine Berührung, aber du hast ja schon recht, er geht da nicht mit der Berührung runter, sondern er merkt, okay, da ist eine Berührung, okay, jetzt gehe ich runter. Dementsprechend, ja, das war halt nicht verhältnismäßig, diese Karte, also diese Entscheidung. Und das Gulaschi-Ding, ist auch schwierig, weil das ist eigentlich nach meinem Ermessen auch ein Elfmeter, wenn der Torhüter so reingeht und dann halt nichts trifft außer den Gegner. Ich finde da immer dieses, okay, ist ein Torhüter, der darf das, finde ich dann immer so ein bisschen fehlgeleitet.
Darf er nicht.
Es war ja nicht mal ein 5-Meter-Raum. Also du kannst ja nicht mal dann dabei sagen, okay, Harris hat ihn im 5-Meter-Raum blockiert, das war außerhalb des 5-Meter-Raums. Deswegen, ja, bisschen Pech für Kiel bei diesen Elfmeter-Entscheidungen, weil ich jetzt auch gestehen muss, sie hätten wahrscheinlich das Spiel auch mit dieser Meta-Entscheidung, hätten sich schwer getan mit dem Spiel.
Das ja, aber das, okay. ist keine Ermessensgrundlage das war aber trotzdem, für den Schiedsrichter und für den VAR.
Nee, klar, natürlich, auf keinen Fall. Nee.
Ich begreife es wirklich nicht. Ich möchte es gerne verstehen und ich will mich nicht darauf reduzieren, mich zu empören und zu echauffieren, aber ich verstehe diese ganze Linie nicht mehr. Ich verstehe nicht, dass in einigen Situationen bei jedem Furz eingegriffen wird und du hast das Gefühl, da wird alles gescannt und dann siehst du, oh, vor 30 Sekunden gab es auf der rechten Seite da irgendwie, ja, alles klar, Tor geht. Und dann gibt es Situationen, die so eindeutig scheinen und du wartest nur auf eine und sagst schon, ja, okay, wird nicht zählen. Und dann, was? Zählt? Und das ist so, irgendwie fehlt mir da auch so eine nachvollziehbare Linie.
Das liegt auch manchmal einfach an den Videoassistenten, weil manche Videoassistenten gehen sehr früh rein und sagen dann sehr früh, hier ist was, guck dir das mal an. Und es gibt andere, die sagen, das ist sehr spät. Und grundsätzlich bin ich auch immer dafür zu haben, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz das entscheiden darf. Nur hier sind wir aber zwei Gelegenheiten, wofür es ja eigentlich gedacht ist, auch so ein Stück weit. Und kann ich dir auch nicht so ganz erklären. Also bei Openda hast du noch die Erklärung, okay, da ist oben eine Berührung und das ist keine komplette Fehlentscheidung so in dem Sinne. Aber dann bei der Gulaschi-Geschichte gegen Harris, schwierig. Aber natürlich, du wirst aber auch nie, das muss man ja auch fairerweise zugutehalten, du wirst nie halt hinbekommen, dass das überall 100% gleich ist in allen Spielen. Weil auch der VAR wird uns ja immer manchmal so verkauft, als das diese Oberinstanz. Aber das sind ja Menschen, die da sitzen. Und jeder Mensch hat dann...
Das ist das Problem.
Ja, der immer andere Ansichten, an wann er angreifen soll und wann nicht angreifen soll.
War das nicht Kimmich auch einmal, der so vor einem Tor runtergezogen wurde? Und dann so runter und gefallen ist und dann hat er weiterlaufen lassen und dann haben wir gesagt, ja, das reicht nicht. Das ist schon ein bisschen eine Weile her. Erinnert? Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht erinnert. Ich weiß auch nicht mehr genau, welches Spiel, aber ich meine, das war Kimmich, der so ein bisschen runter. Also das war ja doch, sorry, aber das ist so gar nichts. Sowas, seien wir mal ehrlich, das sind dann auch immer so, das ist so Situationen, dann heißt es so, ja, bei der Geschwindigkeit und so, ja, okay, ich bin nie so schnell gelaufen wie Openda. Aber trotzdem ist halt beim Fußball ein Körperkontakt gegeben und du kannst den Gegner auch abschütteln, wenn er dich irgendwie berührt. Und du siehst halt, es ist auch schon eine gewisse kinetische Kraft notwendig, um diesen Zug Openda in seinem Vorwärtsdrang zu behindern. Da brauchst du auch schon ein bisschen Energie, musst du aufwenden. Und wenn dann so eine leichte Berührung einfach mir verkauft wird, als ich falle dahin, ja genau so, und kann jetzt nicht mehr meinem Job nachgehen, als Muskelpaket irgendwo geradeaus zu laufen. Ich finde das einfach nicht im Sinne des Sports. Ich will so einen Fußball nicht sehen. Es gibt manchmal so ganz erfrischende Schiedsrichter, die so eine herrlich lange Leine lassen und du merkst, so nach 10 Minuten haben die Spieler das gecheckt und dann kommt auf einmal ein Spielfluss zustande, wo nicht alle 30 Sekunden der Ball ruht, weil jeder Pups abgepfiffen wird. Du hast ja manchmal das Gefühl bei Schiedsrichtern, du musst ja nur umfallen. So, sobald du bei einem Zweikampf hinfällst und ein bisschen theatralisch machst, bekommst du wie aus einem Muskelgedächtnis automatisierten Freischuss zugesprochen. Und das ist so eine Situation, wo ich mir denke, so alter Schwede, das erzieht die Spieler doch nur dazu, bei jedem Pups sich fallen zu lassen. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin voll dagegen und ich beanstande das.
Könnte man auch noch die Polemikkiste aufmachen, bitte, ob das für Kiel auch in Elfmeter gewesen wäre, wenn das andersrum passiert wäre?
Ja, jetzt mal. Ich kann jetzt was ganz Fieses sagen.
Mach doch.
Kiel hat überhaupt keine so schnellen Stürmer, dass das passieren könnte.
Ja, aber ja.
Gut. Nee, es ist Spaß. Aber ich finde, also ehrlicherweise ist das nur ein weiteres Beispiel aus dem, dass diese Willkür, die du beschreibst und die Ohnmacht darüber, die ist ja jeden Spieltag gegeben. Und mal trifft sie sich persönlich mit deiner eigenen Mannschaft und du verstehst es nicht. Es gibt keine klare Linie und ich sehe auch noch keine Agenda da drin in irgendeiner Form. Ja. So. Außer, ja, gut.
Ich verstehe deinen Punkt und das ist ja auch dein Steckenpferd so quasi. Thema Schwalbe. Ich kann da jetzt die Gegenposition aufziehen und sagen, er macht das ja auch clever.
Oh, ich hasse
warum?
Das,
ja. Ja, aber warum nimmt er die Hand da oben auf die Schulter? Der Stürmer ist schon mal weg, er hat da keine Chance mehr ranzukommen. Ja. Er bietet ihm da dankend an, dass er das
macht.
Das,
ja, kann man machen.
Andere Verteidiger machen das cleverer. So.
Ja, kann man so sagen, aber ich will nicht in einer Welt Fußballfan sein, in dem eine Einladung als Rechtfertigung hergezogen wird. Es geht ja immer noch um wirklich.
Ich hätte ihn angenommen.
Ja, aber du hättest ihn angenommen, Nico. Ja, aber deswegen bist du auch hier und nicht in der Bundesliga. Und das zu Recht.
Vielleicht kann man noch
da muss ich drüber nachdenken.
Spiel einmal kurz sagen. Ich finde schon, dass, also ich glaube, das Spiel kannst du noch stundenlang spielen können. Kiel hätte da kein Tor geschossen. Das war so ein Tag, wo einfach auch Kiel hatte ja viele Torschüsse in der zweiten Halbzeit dann. Als dann Leipzig völlig das Spielen eingestellt hat, haben sie auch gute Kombinationen gehabt, aber da war keine Torgefahr. Und das ist halt so bitter bei Kiel, nicht? Weil die sind noch ein Stück näher dran als Bochum, was ja auch die Punkte zeigen, aber die individuelle Klasse ist da einfach nicht gegeben. So, das war jetzt gerade fies gesagt von mir, aber Kiel hat halt keinen Stürmer, der das so wie Openda dann annehmen und machen würde. Ja. Ist halt völlig klar, dass sie keinen Openda haben. Sie haben halt
Fiete Arp. Also
ja, sie haben halt Fiete Arp, sie haben halt Machino, sie haben halt Harris, der mir sehr imponiert, wie schnell der jetzt in der Bundesliga angekommen ist. Aber der hat ja nicht umsonst letzte Saison Regionalliga Nord gespielt. So. Mhm. Dementsprechend sicherlich keine Punkte, die man eingeplant hat, aber auch mit Schiedsrichter und auch wie Leipzig der sich dann wieder präsentiert hat, nämlich offensiv teilweise katastrophal. Ja. Schon ärgerlich aus Kieler Sicht.
Ja, und man muss auch diesen Leipziger Sieg ein bisschen einordnen, weil wir haben ja bis vor dem Spiel Leipzigs, was die jetzt da gewonnen haben, gegen Dingsbums?
Frankfurt.
Frankfurt, genau.
Ich will den Namen heute nicht in den Mund.
Im Pokal. Da war ja Rose schon hart angezählt. Und also das wäre jetzt nicht überraschend gekommen, wenn er gegangen wäre. Und dann kam auch eine gefühlte Trotzreaktion. Das war wirklich ein gutes Spiel gegen schwache Frankfurter. Aber am Ende bewertet man ja auch nicht nur das Ergebnis, sondern auch, wie es zustande kommt. Und auch, das war jetzt gegen Kiel schon, wie du auch richtig sagst, eben nicht die letzte Souveränität, sondern das war auch schon ein bisschen eklig.
Ja, volle Zustimmung.
Ja, von daher glaube ich nicht, dass man das jetzt als komplette Kehrtwende bewerten muss bei Leipzig. Ich glaube schon, dass das nochmal auf Wiedervorlage kommen kann, dass man da über den Trainer redet. Jo, über den Trainer geredet haben einige Personen, die an diesem Tisch sitzen und die nicht näher genannt werden wollen, viel. Sie haben den Kopf des Trainers gefordert, sie haben gefordert, dass der gesamte sportliche Plan auf links gekrempelt werden muss und dann hat Dino Topmöller in dieser absoluten Drucksituation gezeigt, was in ihm steckt und aus der Frankfurter Eintracht fast ein Titelaspirant gemacht, wenn jetzt nicht dieses ärgerliche 2:2 gegen die sehr, sehr auswärts schwachen Augsburger den Titelchancen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Man war der Schale so nah und nun ist sie für immer verloren. Wie fühlt sich das an?
Jetzt mit mir?
Mhm.
Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt, deshalb.
Ach so.
Ja, das war ein Schritt in die richtige Richtung nach dem blamablen Pokalauftritt.
Was? Ernsthaft? Das ist ein überraschendes Fazit.
Das ist aber so. Also dieser Pokalauftritt war wirklich brutal schlecht und die schlechteste Partie dieser Saison. Hier kann man der Eintracht, ich kann nicht so viele Vorwürfe machen. Ich fand, es war eigentlich eine dominante Partie von der Eintracht. Es war in der ersten Halbzeit, haben sich beide Mannschaften mehr oder weniger eliminiert. Die Eintracht hatte mehr vom Spiel, hat aber es nicht geschafft, irgendwelche zwingenden Torchancen im Prinzip zu erarbeiten. Es gab diese eine geile Chance, wo ein Nkunku den langen Pass auf Mamou spielt. Wenn der den besser auf Ekitike ablegt, dann geht's da 1-0. In die Führung. Und ansonsten gab es zwei Torwartfehler von Trapp. Das waren so ziemlich die einzigen, vielleicht noch eine weitere Chance von Augsburg. Und die Eintracht tut sich halt nach wie vor so ein bisschen schwer, wenn sie nicht ihr geiles Konterspiel spielen kann, sondern wenn sie das Spiel machen muss. Das sind so Probleme, die wir auch von letzter Saison schon noch kennen, weil dann können auch Marmoush und Ekitike so ihre Stärken nicht so einbringen, wenn sie nicht geschickt werden. Ja, so im Kombinationsspiel nach vorne passieren zu viele Fehler. Ich fand aber auch wieder die Aufstellung ein bisschen komisch. Usun, der auch als Joker reinkam und dann noch das Unentschieden geschossen hat, hätte meiner Meinung nach schon viel früher mal reingekonnt. Ich fand, egal. Es waren verschenkte zwei Punkte. Ich glaube, die Eintracht hätte hier einen Sieg verdient gehabt. Am Ende, wenn du 2-1 hinten liegst und dann noch das 2-2 machst, musst du halt dann mit einem Punkt irgendwie zufrieden sein. Aber ich finde es auch ganz gut, dass der Hype mal so ein bisschen abebbt. Der war schon ein bisschen extrem, weil man muss auch sagen, das habe ich hier in der Sendung auch oft gesagt, dass viele Spiele gewonnen wurden aufgrund der individuellen Klasse von einem Marmoush, der dann entweder einen Freistoß reinhaut oder so macht. Aber da war jetzt rein spielerisch bei der Eintracht nicht alles Gold und auch nicht so, dass man sagen kann, hier ist der Bayern-Verfolger oder der Zweitplatzierte, sondern man konnte das schon richtig einordnen, dass das spielerisch ist die Eintracht nicht auf einem Niveau, wo sie einfach irgendeine andere Bundesliga-Mannschaft, außer vielleicht jetzt ein Heidenheim oder ein Bochum, wegdominiert.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Fazit so ein bisschen, oder? Dass du jetzt natürlich durch die Erfolge auch, klar, Augsburg ist sowieso ein Gegner, der sich hinten reinstellt, aber natürlich eine Eintracht, die mit diesem Lauf ist, muss dann halt 65% Ballbesitz schultern gegen Augsburg, die überhaupt nichts für das Spiel machen in der ersten Halbzeit. Und wenn dann nicht der Dosenöffner da ist, wie du gerade schon gesagt hast, der ja häufig auch kam in dieser Saison, dann häufig noch in der ersten Halbzeit oder kurz vor der Pause gerade häufig das 1-0, dann ist das eine zähe Geschichte. Trotzdem, hast du ja auch schon gesagt, das Eintracht müsste das Ding normalerweise gewinnen, in 9 von 10 Fällen, wenn halt eben Nationaltorhüter Trapp da nicht patzt. Das Spiel muss man leider sagen, beim ersten Tor sah er schon nicht gut aus, aber okay, aber beim zweiten Tor, das geht halt ganz auf seine Kappe und das Ding geht anders aus, wenn halt Trapp da nichts macht, weil dafür hat auch Augsburg überhaupt nicht genug nach vorne gemacht.
Ja. Und im Umkehrschluss holt Labrovic nochmal ganz am Ende diesen Schuss von Bahoya fantastisch raus, ja, das war nochmal eine Riesenchance. Den hält er dann auch fantastisch und ich muss sagen, dann hat auch Augsburg hat sich das dann kämpferisch auch durchaus verdient. Die standen ja auch gut so, die haben zum Beispiel Marmoush komplett aus dem Spiel genommen. Da kann man durchaus die Frage stellen, ob der nicht auch mal eine Pause braucht. Der wirkte schon auch so ein bisschen überspielt, hat dann teilweise so erzwungene Torschüsse gehabt, wo er besser positionierte übersehen hat und so. Man sagt ja auch über ihn, er ist jedes Mal pisst, wenn er kein Tor schießt, aber da muss er noch so ein bisschen manchmal ein bisschen mannschaftsdienlicher. Er macht auch Assists und so, keine Frage, aber es gibt hier und da schon Situationen, wo ich gedacht habe, Digga, ich weiß, du willst jetzt diese Geschichte weiterschreiben, dass du der Geilste bist, aber ab und zu muss halt dann auch einfach mal passen. Mhm. Ja, aber trotzdem, ganz ehrlich, es fällt mir schwer, wir sind auf dem zweiten Platz, du kannst dann nicht viel kritisieren. Wenn es was zu kritisieren gibt, dann ist dieser Auftritt im Pokal, der war unterirdisch. Und der war auch nicht okay, egal welche Ausrede man spielt. Da hat man aber auch zum Beispiel gemerkt, dass Leipzig für den Trainer spielt, weil wir gerade diese Diskussion noch hatten. Du hast halt gemerkt, wie die auch gefeiert haben und ihren Trainer umarmt haben und so. Die haben 150% gebrannt und die Eintracht vielleicht nur 90%, aus welchem Grund auch immer.
Es war auch ein Spiel, dann, wo Leipzig mal wieder so ein bisschen auf ihre alte Klasse defensiv schnelles Umschaltspiel setzen konnte und Eintracht das nicht so gut gemacht hat auch.
Ja.
Das war eine Situation, wo Eintracht eigentlich auch als Favorit ins Spiel gegangen ist, ja, eben aufgrund der starken Form, die sie gerade haben. Ja, trotzdem ist das natürlich nach wie vor eine sensationelle Saison für Frankfurt, stehen da auf Platz 2, 6 Punkte in der Bayern. Und ja, du musst eigentlich zu Hause gegen Augsburg gewinnen, weil Augsburg einfach auch wirklich super heimschwach ist. Aber was du auch richtig
auswärts schwach ist.
Aber eben, was du halt siehst, ist halt auch dieses Bespielen einer tiefstehenden Mannschaft, wo du dann, wie du richtig sagst, also wie viele Tore hat Marmoush gemacht, wo er einfach mit Tempo auf die Abwehrreihe zugehen konnte, einen Haken und zack und kommt zum Abschluss. Und das ist dann einfach nicht das perfekte Spiel der Eintracht, wenn der Gegner einfach nicht mitmacht, sondern sich hinten reinstellt. Und wenn du dann nicht früh führst und den Gegner locken kannst, oder sag ich mal, so früh vielleicht auch 2-0 führst, weil bei einem 1-0 kann ein Gegner immer noch sagen, ich gehe Risiko ab der 80. Minute. Aber wenn du halt 2-0 hinten liegst, dann musst du ein bisschen früher ins Risiko gehen, kriegst du auch früher eben den Platz. Und das ist diesmal nicht passiert. Bei der Eintracht muss man sagen, es waren jetzt 2 nicht so gute Auftritte. Ich glaube, die freuen sich auch auf die Winterpause. Ja. Aber man muss auch sagen, es ist so, glaube ich, die einzige Mannschaft mit einer Dreifachbelastung.
Nicht mehr.
Ja, jetzt nicht mehr durch den Pokal. Durch den Pokal ist aber bis dahin, also das nächste Pokalspiel würde ja erst dann für den Vorteil sorgen, deswegen bislang sind sie drin. die relativ verschont sind vom Verletzungspech. Wenn man es vergleicht mit Bayern, mit Dortmund, mit Stuttgart. Wäre natürlich gut für Frankfurt, wenn es auch bleibt. Aber man sieht halt auch, wenn die auch mal ein, zwei Schlüsselspieler verlieren würden, was wir jetzt nicht hoffen, dann müssen die sich auch nochmal neu erfinden. Weil du halt,
ja, die sind auch platt gewesen. Also gegen Leipzig ist mir das aufgefallen, hat komplett die Frische gefehlt, auch mental, aber auch körperlich. Und man hat schon das Gefühl, dass die jetzt auch, dass da schon auch viele platt sind. So, also dass da fehlt dann, da hat ein Augsburg, ist da, auch wenn die, glaube ich, auch, die haben ja auch Pokal gespielt.
Ja, ist noch weitergekommen.
Ja, und aber trotzdem merkst du der Eintracht jetzt so an, dass die Frische so ein bisschen weggeht. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das Thema Rückrunde. Da bin ich mal gespannt, also wie das so weitergeht. Du musst vielleicht noch ein bisschen mehr rotieren, ne? Also
ich finde es halt spannend, weil das ist ein Fußball, der jetzt super funktioniert in der Hinrunde. Der wird dekodiert sein in der Rückrunde und wie der dann gegen Augsburg hat schon vorgemacht, gegen Mannschaften funktioniert, die keinen Fußball kaum mal Fußball spielen. Dafür gibt es 10 Truppen.
Andererseits, wie gesagt, sie hätten das gegen Augsburg auch gewinnen
ja, genau.
sollen müssen.
Und ich will nur darauf hinaus, weil wir hier, also das Augenzwinkernde nach oben und so, das Entscheidende für Eintracht Frankfurt, da wo sie herkommen, da wo du sie auch selber positioniert hast, dann finde ich 6 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Und das ist halt das entscheidende, die entscheidende Währung, die sie gerade haben.
Da gehe ich dir absolut mit. Man muss nämlich immer den, wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, ich habe was anderes, mach mal.
Okay, weil ich würde nämlich jetzt übergehen zu einem Verein, der auch über... Okay,
da muss ich aber kurz was sagen.
Ja.
Wir machen für euch eine tolle Sendung heute. Ich habe jetzt die Wahl zwischen 2 Peinlichkeiten. Ich muss so dringend auf Klo, ich bin sofort wieder da.
Ja,
wir sind jetzt hier schon drüber bei der Sendung.
Ist doch gar kein Problem. Alles klar, das ist hier gelebte Menschlichkeit. Aber abreißen musst du das Set nicht direkt.
Jetzt fangen wir an, über Werder Bremen zu reden.
Ja, ich wollte darauf hinaus.
Frische, mach eine Überleitung mit der Frische.
Mit der Frische, genau. Wir wissen ja, Bremen ist jetzt auch an der Weser gelegen und die Weser einfach auch ein Stück Windkanal, die frische Luft des Meeres bis.
Oder Frische.
Aber Bremen ist halt frischer als Frankfurt. Egal, die Überleitung ist eh kacke, egal, was wir jetzt draus machen.
Ja, ich übernehme sie.
Wir reden über Bremen.
Weil ich finde nämlich einen ganz spannenden Punkt, weil du das ja beschreibst, da muss ich in die Winterpause und das ist, die Frische hat so ein kleines bisschen gefehlt. Das geht ja für alle. Und auch Werder Bremen, auch wenn es nur Doppelbelastung ist, aber mit dem Kader, von dem wir wissen, dass die 12 Leute haben, quasi, mit denen sie Fußball spielen können in der Saison oder 14 maximal, ihr kommt jetzt auch aus einer englischen Woche mit dem Pokal und macht das, was Werder Bremen vorher nicht gemacht hat. Und das finde ich ziemlich spannend. So, zweimal 1-0. Beides Male gegen Mannschaften, wo du dir einen abkämpfen musst. Gegen Darmstadt musst du zu Hause ein bisschen mehr machen. Bochum kommt. Bochum-Statistiken, wenn du da reingehst, ist ganz lustig, dass Bochum mehr Ballbesitz hat, Bochum das mehr gelaufen ist. Bochum spielt halt natürlich, wie sie es machen müssen. Mhm. Aber du kochst sie an einer Stelle ab. Denn die waren engagiert und auch Darmstadt war relativ engagiert und hat natürlich versucht, im Pokal auf Dinge zu lauern. Und in beiden Spielen macht Werder Bremen bis zu einem bestimmten Punkt, sorgt erstmal dafür, hier passiert gar nichts von eurer Seite. Darmstadt hat nichts gemacht, das packe ich immer mit rein, weil das in der Mischung ganz gut passt. Mhm. Bochum, macht mal euren Kram da, schlagt auch gerne eure Flanken rein, versucht uns die Abwehr zu überspielen, es werden keine Tore fallen. Und so haben sie es gemacht. Und am Ende beide Male, und das muss man ja auch an der Stelle mal betonen, genau wie dann der Herr rechts von mir immer auf die Topmüller rumgehauen hat in der letzten Saison, wird ja auf Marvin Ducksch auch immer ganz viel rumgedroschen. Das ist halt dieses eine kleine Momentum, das im Moment, dieses eine kleine geniale Etwas, das dafür reicht, dass Werder Bremen das Ding gewinnt. Und dann kommen wir wieder zum Trainer, der dann auch das schön beschrieben hat. So, ich glaube, was ja wäre es aber irgendwo, dieses mit dieser Weiterentwicklung. Und das ist das Schöne aus diesen beiden Partien, die ich jetzt nur so halb mitgekriegt habe, weil ich auf Reisen war. Aber beide dreckig 1-0 gewonnen, beide Male keinen schönen, tollen Werder Bremen-Fußball gespielt, sondern beide Male den Gegner abgekocht. Und damit bist du im Viertelfinale vom Pokal und hast dir gegen Bochum ein Ding geholt bei einem Trainer, der dafür sorgen soll, dass die zurück in die Bundesliga kommen. Und Werder Bremen ist wie gemacht dafür, dass Bochum da gewinnt. Und wieder mit dem Rennen ist, aber das machen sie halt nicht. Und deswegen war ich glücklich.
Ist halt ich wollte nur sagen, es ist bitter für Bochum, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich schon unter Hacking ein bisschen stabilisiert haben, aber die Punkte noch nicht so reinfahren. Also das fing ja an mit dem Unentschieden gegen Leverkusen, was ja echt so ein Achtungserfolg war. Und dann Stuttgart, Augsburg und jetzt Bremen. Das waren alles Partien, die jetzt nicht, also wo Bochum natürlich vielleicht auch ein bisschen schlechter war oder so, aber es war jetzt nicht so, dass die das komplett das Loser-Team waren, wie es eben in der Tabelle rüberkommt.
Ja, mal vor Hacking hatten sie in 9 Spielen 9 geschossene Tore, 29 Gegentore, also wirklich über 3 Gegentore pro Spiel. Jetzt haben sie unter Hacking in 4 Spielen 5 Gegentore, aber auch nur 1 geschossen.
Ja.
Also Hacking hat sie halt defensiv stabilisiert, aber eben auf Kosten jeglicher Offensiv. Bemühungen. Mhm. Also das ist das Ding so ein Stück weit. Werder kann man jetzt so ein bisschen auch Ähnliches sagen, was wir gerade zu Frankfurt gesagt haben, weil die ja waren auch jetzt gegen Darmstadt und gegen Bochum ein bisschen überfordert mit dieser Aufgabe, gegen den defensiven Gegner spielen zu müssen. Und dieses 1:0 dann als Dosenöffner hat ihnen dann auch erlaubt, sehr viel tiefer zu stehen. In der zweiten Halbzeit hatte dann Bochum eben 60% Ballbesitz. Ja, Bochum ist halt leider momentan nicht bundesligareif. So. Hm. Entweder kannst du halt wie Zeidler sagen, wir spielen offensiv, dann kriegst du hinten die Dinger, oder du sagst wie Hecking, wir spielen defensiv, dann schießt du halt ein Tor in 4 Spielen. Du hast keinen herausragenden Spieler in gar keiner Hinsicht mehr. Auch wenn Bernardo jetzt bei seinem Comeback ein gutes Spiel gemacht hat, der ist aber Innenverteidiger am Ende des Tages. Und dann hast du halt eine Aufstellung mit Fünferkette hinten, dann eine Doppel-6, die wirklich defensiv ist davor, und dann vorne halt Holtmann, Hofmann und Miyoshi. Ist jetzt auch kein gehobenes Bundesliga-Niveau. Also das ist momentan eine sehr, sehr schwere Situation für Bochum.
Ja, und ich finde, da musst du bei Bochum auch mal über die Kaderplanung sprechen. Weil na klar ist Bochum ein kleiner Verein im Verhältnis mit einem eher bescheidenen Budget. Aber sie haben jetzt eben auch schon mehrere Jahre in der Liga überstanden. Sie haben dann auch Zugang zu höheren Mitteln aus dem Verteilungsschlüssel und haben das auch anderen Mannschaften voraus in der Liga. Und dass der Trend nach unten geht und dass du gegen den Abstieg spielst und so weiter, das ist ja, glaube ich, alles völlig nachvollziehbar und da würde man nicht Kritik draus generieren wollen. Aber die Art und Weise, wie jetzt so nach diesem Kraftakt-Relegation so ein Kollaps quasi passiert und sie da wirklich mit einem Punkt historische Marken zu knacken drohen, was die...
Nur zwei
mittlerweile. Nehmen
wir nicht den Punkt weg. Du hast die Hälfte der Punkte weggenommen.
Ja, das, Gottes Willen, das wollen wir nicht tun. Also es ist wirklich, finde ich, zu schlecht, als dass man nicht auch mal bei einem kleineren Verein kritisch hinterfragen dürfte, was machen die da eigentlich?
Ja.
Weil du redest immer über den Trainer dann in Bochum und der und da, aber man muss da vielleicht auch mal ein bisschen weiter vorne anfangen und sich fragen, wie die Mannschaft zusammengestellt ist.
Ja, nimm dir einen Holtmann als Beispiel, der auch jetzt 2 Jahre lang überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Und der jetzt plötzlich wieder an der Startelf spielt und auch das Spiel so ein Stück weit auch auf ihn, auf seine Geschwindigkeit ausgerichtet ist. Und Holtmann ist halt wirklich ein Phänomen. Der hat bis zu diesem Wochenende den Bundesliga-Rekord für den schnellsten Spieler gehalten. Jetzt hat Conte am Wochenende ihn überholt. Aber der ist ja wirklich nur Bundesligaspieler, weil er schnell ist. Mhm. Klar, er ist auch technisch in Ordnung, aber er ist einer der letzten Spieler, die du wirklich über ihre Physis definierst und nicht halt über das, was sie am Ball können. Und dass der dann plötzlich... das ist ja gar nicht böse gemeint gegenüber, wenn er dann dein großes Ding ist in der Offensive, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. So. Dann ist da nichts dabei. Mhm. Und auch, du hast wirklich keinen Stürmer vorne drin. Also Hofmann war komplett über 90 Minuten, der war nicht zu sehen. Na gut, er wurde ausgewechselt, weil er keine 90 Minuten gespielt hat, aber der war einfach nicht zu sehen vorne drin. Und das macht es halt ungemein schwer. Du hast einen Kader, der schon mit deutlich besseren Spielern letztes Jahr nur so ganz, ganz knapp in allerletzter Sekunde von der Schippe gesprungen ist. Und das ist, that's not it. Das ist nicht ein Klassenerhaltskader.
Und deswegen nehme ich gerne die 3 Punkte. Ja, das denke ich. Ja, man hat in Bochum auch einfach nicht investiert. Ne? Also die haben wirklich alles ablösefrei im Grunde genommen, was sie da so geholt haben. Haben ein bisschen was verdient oder haben halt ein paar Leihen. Aber auch so Spieler, wo du vor der Saison gedacht hättest, die können vielleicht gut funktionieren, wie einen Baldé, der auch aus unterschiedlichen Gründen noch überhaupt gar kein Faktor ist. Eher Unruhe als Leistung bringt in den Verein. Ich nehme mal an, finanziell ist Bochum auch dann einfach sehr eng bestückt, so, weil wenn du nicht einen Spieler wirklich mit großer Ablöse loseisen kannst irgendwo, dann ja.
Du hast ja auch nicht viele Transfers tätigen können, also es waren ja auch ablösefreie Abgänge dann einfach.
Ja.
Und klar, das ist dann immer so nett gesagt von außen, ja, wieso habt ihr da nicht Geld investiert, weil es halt bei diesem Bundesliga-Standort nicht da ist und weil natürlich diese Art von Spielern umkämpft ist. Wenn du dann halt in derselben Preisklasse ist, dann wahrscheinlich in Heidenheim unterwegs, gehaltstechnisch. Und Heidenheim kann halt sagen, bei uns kannst du noch europäisch spielen. Und dann hast du halt andere Vereine, Augsburg, Mainz, die sind ja schon finanziell so weit enteilt, da kann ja Bochum gar nicht mithalten. Also Bochum ist ja schon für sich Abschiedskandidat. Sie haben ein paar Versuche gemacht. Sie haben zum Beispiel einen De Witt gekauft, der auch kein Faktor ist. Die sind natürlich auch immer davon abhängig, dass jedes Jahr irgendwie mindestens einer dieser Transfers aufgeht.
Ja.
Das war schon letztes Jahr schwierig. Letztes Jahr wurde das so ein bisschen überstrahlt dadurch, dass sie eben noch einen Stöger hatten in der Mannschaft, dass sie eigentlich auch keine gute Saison gespielt haben. Jetzt diese Saison wird es halt noch schwieriger, wenn du halt einen Stöger, Osterhage, Asano, Antwi Adjei, alle weg, Bernardo war verletzt, Lucia hat nicht die Verfassung. Also das ist schon, das sind einfach mal 6 von 11 Stammspielern, die nicht da sind.
Genau, und das ist jetzt die Quittung. Die Bochum bekommt, schwer zu glauben, dass sich das bis Saisonbeginn noch derartig bessert, dass sie
dem Abstieg erneut von der Schippe springen können. So, dann hätten wir jetzt noch im Angebot, lass mich gucken, Hoffenheim Freiburg haben wir vorhin kurz mal, als wir auch über Bischoff gesprochen haben, angeschnitten, die jetzt 1-1 gegen Freiburg, Bischoff auch selber getroffen. Über den wird jetzt viel geredet in den letzten Wochen. 18 Jahre, großes Talent. Eigentlich ist jeder Bundesligist an ihm interessiert, der mehr zu bieten haben könnte als Sinsheim. Und der kann sich eigentlich aussuchen, wo er dann im Sommer hingeht. Wenn er so weitermacht, hat er die freie Wahl. Selbst die Bayern sind wohl interessiert. Der sticht so ein bisschen hervor. Ansonsten finde ich, in Hoffenheim ist der Trainereffekt auch so leicht verpufft. Also das war jetzt erstmal ein kurzes Vergnügen mit Christian Ilsaf. Der muss, glaube ich, eher langfristig denken und da ein bisschen vielleicht auch über eine Transferperiode hinaus diesen Trainereffekt dann zur Entfaltung bringen. Freiburg, fehlen auch ein, zwei Leute. Er war am Ende friedlich. Ich glaube, Freiburg trauert dem eher hinterher, würde ich sagen.
Ja, gerade wenn du in der 68. Minute in Führung gehst und dann eigentlich das Ding auch verwalten könntest. Gerade wenn der Gegner auch defensiv nicht top ist, das ist ja Hoffenheims große Baustelle und sie haben auch eigentlich Lücken gelassen, aber ich fand Freiburg spielerisch an dem Tag auch einfach nicht gut. Also Freiburg, die Formkurve zeigt auch ja so ein bisschen nach unten zuletzt. Dieser Versuch, wieder Osterhage auf dem Flügel aufzustellen, hat auch nicht ganz so gut funktioniert. Und dann fand ich Hoffenheim sogar spielerisch noch besser. Also das Tor von Bischoff war ja auch ein schönes Tor. Sie hatten davor auch schon zwei, drei wirklich gute Kombinationen, wo sie halt die rechte Seite auch sehr stark überladen haben. Also offensiv kann ich mir schon vorstellen, dass Ilzer das da eine Verbesserung hinbekommt. Die dauert ein bisschen länger. Mhm. Defensiv ist halt die große Baustelle. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das hinbekommen. Aber ich würde jetzt, nach dem Spiel war ja eher noch ein Punktgewinn für Hoffenheim, würde ich sagen. Die können sich, glaube ich, sagen, okay, wir haben Moral bewiesen, wir haben uns da reingekämpft. Wir haben auch mit Freiburg auf einem Niveau gespielt. Also es war ein sehr offenes Spiel mit relativ wenig Torchancen, wo beide Teams auf einem Niveau agiert haben. Also für Hoffenheim ist dieses Spiel nach diesem Rückschlag auch in Wolfsburg im Pokal erstmal ein gutes Zeichen gewesen.
Mhm. Sehr gut. Dann haben wir eigentlich über alles mehr oder weniger so ein bisschen gesprochen. Zeit ist jetzt auch vorbei. Deswegen machen wir mal Feierabend für heute. Fürs Zusehen. Reicht jetzt auch. Schnauze voll. Was war euer Aufreger des Tages? Wie seht ihr denn die Entscheidung?
Gut, dass du fragst. Also für mich war der Aufreger...
Schreib bitte einen Comment. Geh jetzt an deinen Laptop, da verhasst ihn ja. Gehst unter das YouTube-Video, das ist jetzt das ist öffentlich jetzt. Du kannst jetzt raufgehen und einen Comment schreiben, recht ausführlich dein Statement zu allen offenen Fragen und ihr schließt euch gerne an und macht das auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Auch danke an alle, die im Supporters Club sind und diese Sendung und viele andere auf Rocket Beans möglich machen. Euer Support ist überlebenswichtig für uns. Vielen lieben Dank und wir sehen uns dann morgen wieder. Da machen wir eine kleine Sondersendung zur Vergabe der Weltmeisterschaft nach Saudi-Arabien und wir reden auch nochmal über die Vergabe der Bundesliga-Rechte. Und quatschen da ein bisschen mit euch. Freuen wir uns, wenn ihr wieder zu Besuch kommt und morgen auf dem Bundesliga-Kanal. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Die Sau.